Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitty, dem gottlosen Bier-Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmitty, garantiert nirgends erhältlich. Denn die Idee war selbst Joko zu tun.
Oh, herrlich.
Also Schmitty, wir brauchen einen Platz im Schatten.
Auf jeden Fall im Schatten. Aber Vorsicht, als wir letzte Woche da waren, hat mich so eine Hummel angefallen. Die hat mir in den Hals gebissen. Das will ich nicht nochmal erleben.
Du hast doch neulich erst mal Hummeln stechen und beißen nicht. Das habe ich doch hier bei Baywatch gelernt.
Ja.
Also pass auf, nur Idioten gehen im Freibad in die Sonne. Wir brauchen einen guten Platz im Schatten. Zum Beispiel da vorne bei der großen Eiche. Weißt du, da können wir uns so ein bisschen da ranlegen an dem Baumstamm, wo wir praktisch einerseits links den Pommesstand gut im Blick haben. Ja. Und rechts die Vollidioten da bei dem 10-Meter-Turm.
Ich will Calippo-Cola. Krieg ich ein Calippo-Cola?
Schmitty, du kriegst alles. Wir sind im Freibad. Es ist Urlaub.
Oh,
ich habe jetzt schon Hunger auf Pommes. Guck mal, hier ist doch gut. Hilfst du mir mal mit dem Handtuch? Nimm mal die Ecke hier.
Ja.
Spider-Man-Handtuch. Geil,
ich
ne?
Ich habe das Gefühl, die gucken gar nicht so zu uns, Jakob.
Ja, das liegt ja nur
die
daran...
Die sind eher an den Boys da drüben interessiert.
Das liegt ja nur daran, dass wir unsere Buddies noch nicht ausgepackt haben. Okay. Wenn wir erstmal gleich unsere Baywatch Berlin T-Shirts ausziehen, da ist aber was los. So.
Ich halte trotzdem mal das Handtuch vor, ne?
So. Oh nee. Wir haben uns ausgerechnet neben Idioten mit einer Boombox gelegt.
Vielleicht machen die das nur kurz. Kriege ich einen Calippo Cola?
Komm, Schmitty, jetzt mach mal die Hand auf.
Ja.
So, pass mal auf, jetzt hast du hier 5 Mark und da holst du mir eine Pommes, eine große, mit Ketchup und Mayo und dir holst du 2 Calippo-Eis hier mit Cola-Geschmack.
Und wenn die heiße Hexe haben?
Ja, dann gebe ich dir noch eine Mark extra.
Du willst eine heiße Hexe im Burger?
Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich will das haben.
Es ist so ein Mikrowellenfraß.
Ja, hol ran.
Gut, ich guck mal, was die haben.
Und tritt nicht in eine Wespe mit dem Barfuß.
Nee.
Sag mal, wo bleibt ein Glas? Wir sind verabredet.
Du musst dich schon entscheiden, war ich jetzt Calippo Cola holen oder bin ich noch bei dir?
Du stehst ja hier noch
bei mir. Ja,
du willst gerade los.
Ja, ich habe mich nämlich auch gewundert. Ich bin ganz verwirrt, weil Klaas noch nicht gekommen ist. Der ist immer zu spät. Immer.
Ey, guck mal, da drüben auf dem 10-Meter-Turm ist ein Typ, der sieht aus wie Klaas mit einer goldenen Badehose.
Nee, ist es ja nicht. Guck mal den Buddy, ey.
Der hat ein Sixpack.
Lass mich da mal eben. Ja, gehen wir hier vorbei.
Das ist ja nicht. Nee.
Der hat auch eine andere Sonnenbrille als Klaas.
Das ist Felix Lobrecht.
Und der hat viel mehr Muskeln. Ja, Klaas würde nie eine goldene Speedo tragen.
Nee. Soll ich also den Calippo Cola? Was war das?
Zwei Kanäle weg hier.
Der will es aber wissen, der Typ. Ne? Der will ganz nach oben.
Der schubst ja alle weg, sogar die kleinen Kinder.
So, hör mal hier mit deinem Eis, hau mal ab hier. Das wird rutschig auf den Stufen. Verpiss dich mal.
Auf den Zehner?
Ey, Schmitty, das ist Klaas.
Das ist Tommy Schmidt.
Hier die Kette hier, diese Kette, die hier hängt, die mache ich mal ab, ne? Ich mach die Kette hier
der
mal
macht,
ab, weil...
Das ist Klaas. Das ist Klaas.
Nein,
der ist auf dem Zehner.
Weg mit eurem Schwimmreifen.
Klaas.
Mit dem Schwimmreifen mal zur Seite.
Klaas, bist du's?
Also,
Klaas, komm da runter.
Das ist das Zehner.
Ja, ich weiß.
Mama, was macht der Mann da?
Willst du da jetzt runterspringen oder was?
Ich war den ganzen Winter in so einer Schaumstoffgrube. Ich habe was vorbereitet. Pass mal auf.
Wo hat er denn die Muskeln hier?
Ja, jetzt pass mal auf.
Ey, die Leute fangen an, ihn anzufeuern. Der muss es öfter bringen, die Nummer.
Komm weiter, Leute. USA, 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 USA. Jetzt pass mal auf hier. So. Und jetzt erstmal hier mit ein bisschen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. 5-facher Salto, 6-facher Salto, 7-facher. Oh Gott.
Sag mal, der ist ja höher als das Empire State Building. Höher als die Petronas Towers in Malaysia. Der müsste die Milchstraße sehen, Schmitty. Hol das Teleskop raus, wir können ihn nicht mehr sehen. Ich sehe nur noch eine goldene Badehose im Weltall.
Schmitty, hier fliegt ein Wurm. Schmitty, hier fliegt ein Wurm.
Gott, das ist so hoch, das können Augen nicht erfassen. Jetzt geht er zurück aufs Sprungbrett. Und nochmal. Das gibt's ja gar nicht.
Ich darf nicht trudeln. Oh, hier ist Felix Baumgartner. Guck mal, was macht der Nazi denn hier?
Jetzt fliegt er an dem Tesla vorbei.
Unglaublich. Unglaublich.
Danke, Leute. Danke.
Nicht gesehen.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, das ist die gute alte TV Total Turmspringenschule. Da habe ich mir noch ein bisschen was habe ich mir noch bewahrt.
Komm, Klaas, hier, nimm mal mein Spider-Man-Handtuch. Trockne dich erstmal ab.
Ja, komm mal her hier.
Oh, was war das denn für ein Auftritt?
Ja, wie fandet ihr
es? Ich habe
das vorbereitet, den ganzen Winter. Hier nicht, aber ich war in so einer Schaumstoffgrube und da habe ich das den ganzen Winter trainiert, damit ich hier euch auch mal ein bisschen was präsentieren kann, weil war ja klar, wahrscheinlich wird's wieder nichts mit Sommerurlaub wegen Corona und dann dachte ich, dass ich wenigstens im Freibad mal ein bisschen. So Leute, wie spät haben wir?
Viertel vor Aufnahme.
Guck mal, alle Leute gucken mich bewundernd an, die gucken alle. Vielleicht kannst du den Typen mit der Boombox mal fragen, ob wir Baywatch Berlin abspielen können.
Machen wir gleich. Ich muss vorher, bevor wir zu Baywatch gehen, muss ich noch zwei Sachen machen. Ich habe gleich mit Cedric und Jerome ein Treffen oben an der Rutsche. Wir wollen noch staunen. Und dann ist mir gerade bei dem Sprung unten irgendwie mein Pflaster vom Fuß abgegangen. Danach wollte ich noch tauchen.
Ja.
Und danach können wir losgehen. Aber jetzt, ey, du, komm mal her. Ja. Komm mal her mit deiner Boombox. Komm mal her. Hier, nimm mal das Ding, drück mal da drauf. Das ist der Opener von Baywatch Berlin Summer Breeze. Mach das mal an hier. Nein, halt mal dein Maul, mach das jetzt mal an.
Ich will nicht.
Du machst das jetzt an, sonst klatscht es, mein Freund.
Warum?
Danke. Ich möchte euch herzlich begrüßen bei Baywatch Berlin Summer Breeze, eurem Urlaub, keinem Urlaubersatz, sondern eurem Urlaub, der Alternative für alle Menschen, die sagen, ich möchte nicht weg, ich habe es mir abgewöhnt, in den Urlaub zu fahren, weil schöner kann es ja eigentlich nicht sein, als hier zu Hause zu sitzen und tatsächlich in auch genießbaren Dosen den Urlaub präsentiert zu bekommen von meinen drei Freunden. Soweit bin ich schon, muss ich sagen, nach mittlerweile all den Wochen und Monaten und ja fast Jahren von Baywatch Berlin. Na, ihr zwei, wie geht's euch?
Na, du einer?
Ich habe gerade gedacht, wir sind wieder der dümmste Podcast der Welt, weil diese Titelmusik, die ist so ein Burner.
Ja, die ist schon sehr gut.
Also wir verkaufen Katzenshirts und dabei liegt hier wirklich der Sommerhit des Jahres, ja, liegt stimmt. da vor unseren Ohren. Und ich kriege auch so viele Zuschriften. Ja. Wo kann man den downloaden? Pfeife, wer hat den eigentlich komponiert? Sag dem, der soll da so ein 3-Minuten-Ding draus quetschen. Ne, dann macht hier
Sag Basti. Timon und Pumba haben den gemacht. Haben Timon und Pumba gemacht.
Ja, eine Extended Version und raus damit.
Aber fehlt da nicht ein sogenannter Text?
Nein, du hast da gar nichts kapiert. Willst du in Ibiza im Strandclub, da willst du, brauchst du keinen Text?
Ja, weil so ein David Guetta, der feuert da wenigstens noch ein paar U-Babys und Yeah, Yeah, Yeah und so drauf. Also das, da fehlt doch was.
Kann man doch live
da
drüber schreien.
Ach so.
Sag mal, Jakob, du musst doch immer auf die Situation angepasst die Leute anschreien. Wenn man sagt, wollt ihr noch mehr und so, das kann ja nicht schon da auf dem Text da drauf sein. Muss man doch individuell anpassen auf die jeweilige Situation, die vorliegt.
Also wir haben es hier praktisch eher mit einem Dance-Hit zu tun aus eurer Sicht.
Das ist
ganz ehrlich, ich schwöre dir, diese Art von Musik, das ist das, womit du die ganze Welt erobern kannst, weil es und das ist keine Ansage an die Qualität des Songs, ja. Aber hier trifft man mit hoher Qualität den kleinsten gemeinsamen Nenner der Menschheit.
Und ich dachte immer, das wäre Ruggathon. Da hätten wir, glaube ich, eher auf Ruggathon setzen müssen. Das ist dieser Sound, der wirklich in Amerika aus jedem Auto rausbummert. Und was ja gerade so mit diesen ganzen Camilla Cabellos und Despacitos und so wirklich ja ne, weltweit immer in den Charts ist. Also vielleicht müssen wir nächstes Jahr die Summer Breeze in der Ruggathon-Edition anbieten.
Ich mache hier nicht mehr mit, wenn wir die Titelmusik ändern. Das ist das Beste, was wir je hervorgepupst haben.
So. Das ist das Beste, was mir je passiert ist.
Wenn man da die Kopfhörer aufhört, das ist so gut, das ist wirklich Sommer. Ich fühle mich sommerlich.
Ja, es ist auch so. Dabei ist es hier in Berlin, wo Schmidt und ich ja aufnehmen, im Studio Bummens Studio, ist es wieder leicht abgekühlt nach, du hast neulich so schön gesagt, Hundstagen. Ne? Also wir haben hier bei 34 Grad sehr gelitten. Wie ist das Wetter in Kassel, Klausi?
In Kassel ist das, also passt das Wetter zur Stadt. Und ich sage so, hier ist im Krieg viel kaputt gegangen.
Es ist
kalt, tatsächlich grau, eintönig, aber ich habe wirklich das Gefühl, also ich war die letzten zwei Tage, war ich ja schon hier und da hatte ich noch so das heiße Wochenende im Nacken und ich bin komplett nackt hier rumgelaufen, weil ich wirklich wie so ein kleines Kraftwerk war und ich musste richtig mal zwei Tage ausglühen. Also ich habe wirklich das kalte Wetter erst heute Morgen bemerkt. Ich habe zwei Tage wirklich einfach wie so ein Heizpilz meine Umgebung noch so ein bisschen erhitzt. Meine direkte körperliche Umgebung und musste wirklich erstmal ein bisschen runterkommen. Und heute ist so ein Wetter, wo wir als etwas Ältere sagen, es ist wirklich ganz tolles Wetter, aber abends, da muss man sich einen Pullover mitnehmen. Das sind also typische Urlaubssätze, die man so sagt. Ist auch ein sehr guter Urlaubssatz, ist auch zu sagen, abends, pass auf, abends, wenn die Sonne weg ist, dann wird es kälter.
Das
typischer Urlaubssatz. Das hört man oft in so Urlaubsrestaurants.
Das ist auch fast so eine Sache, die könnten wir auch in unsere Enzyklopädie, die wir angekündigt haben, die könnten wir damit einbauen, ne?
Stimmt.
Mit Sachen, die man irgendwie in biblischem Alter nochmal erfährt und sich dann so ein bisschen dafür schämt, dass man das jetzt erst rafft, wie Bananenstauden-Gate.
Ja, Schmidti hat letzte Woche hier präsentiert, dass man doch auch wohl Bananen nicht die ganze Staude kaufen muss im Supermarkt, sondern auch abreißen kann und nur so zwei nehmen kann.
Aber ich sag mal, ich habe auch da viele Bekenntnisse zugeschickt gekriegt, da kommen wir später noch zu.
Nicht jetzt schon?
Nee.
Bin jetzt heiß drauf.
Nee, das ist immer so ein bisschen da, aber ich bin nicht alleine mit meiner Dummheit.
Dass du nicht der einzige Dumme in Deutschland bist, Schmidti, das war mir wohl mehr als deutlich.
Ja.
Heute, Klausi Schmidti, ist ein besonderer Tag für mich.
Warum denn? Hast du Geburtstag?
Nein, noch nicht, nächste Woche erst. Aber heute ist ein besonderer Tag, denn heute Nachmittag fahre ich nach Charlottenburg zum Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und ich weiß ja einfach, Klaas, dass du diesmal in Kassel bist. Schmidti ist übel, der war gestern
oh,
essen.
Nein.
Und er kann da nicht eingreifen. Das heißt, ich werde einfach ganz normal, so wie es sich gehört, zum RBB fahren. Ich habe schon mein Kennzeichen durchgeben dürfen. Ich darf direkt vom RBB parken, dort, wo sonst nur die Intendantin parken darf. Dort darf ich parken. Da freue ich mich fast am meisten auf. Also noch mehr, als dann meine Arbeit da zu tun, freue ich mich darauf, direkt vom RBB zu parken. Und ich darf dann...
Machst du das wie der Tommy Gottschalk früher beim BR, dass
genau.
du mit deinem goldenen Rolls-Royce auf dem Intendantenparkplatz parkst, nachdem du aber erst 19 Jahre alt bist und eine Woche erst da arbeitest.
Exakt, das werde ich versuchen. Vielleicht parke ich sogar auf dem Intendantenparkplatz und noch auf dem Parkplatz, der direkt daneben ist, vom Furzweckschnüffler von der Intendantin, dass ich so auf der Linie parke, weißt du? Weil jeder Intendant hat natürlich auch seinen Furzweckschnüffler, ist ja klar. Und genau, und dort werde ich dann endlich Stellung beziehen können zu den, das muss ich nochmal nachgucken, ob es jetzt die 50 oder 30 schönsten Straßen in Berlin sind. Und dort werde ich dann wirklich für die echte RBB Sendung meine Expertise zu den Straßen abgeben. Und ich sag mal so, ich kann euch ein Kompliment machen. Euer gemeiner, bösartiger Streich war nah an der Realität, denn ein Großteil der Straßen, die ihr praktisch ja vorgetäuschterweise im Namen des RBBs mich gebeten habt, die vorzubereiten, sind jetzt in der echten Liste vom RBB mit den schönsten Straßen.
Den Eichhörnchenweg?
Den Eichhörnchenweg gibt es ja nicht, wie ich ja inzwischen weiß, aber ein paar der Straßen, über die ich da schon schwadroniert habe, allerdings dann in die ProSieben-Kameras, ohne das zu wissen, die soll ich jetzt auch in die RBB-Kameras schwadronieren. Nämlich zum Beispiel die Bleibtreustraße, über die habe ich ja schon Auskunft gegeben.
Ja.
Oder auch meine geliebte Auguststraße. Mhm. Das heißt, ich bin da schon so ein bisschen warm geplaudert und bin heute bereit abzufeuern.
Ah ja. Warum sagst du uns das jetzt erst?
Naja, ist doch logisch, weil ich hätte euch durchaus zugetraut, mich nochmal reinzulegen. Denn für alle, die es nicht mitbekommen haben, Klaas und Schmidti haben in bösartigster Weise so getan mit einem E-Mail-Programm, mit dem man gefälschte E-Mails versenden kann, dass mein RBB-Dreh schon vor Monaten war und haben mich da reingelegt. Und jetzt ist er endlich da, der echte Dreh. Ich habe denen auch, glaube ich, so sehr leid getan, dass sie selber wussten jetzt... Jetzt muss es wirklich mal sein. Und was lustig war...
Aber da ist hundertprozentig eine ganz komische, so eine, Meta-Stimmung wird das sein.
Das kann sein. Weißt du, was auch noch
so eine ganz uneinfangbare, merkwürdige, beklemmende Stimmung.
Ich hatte dann so ein Vorgespräch nochmal mit dem Redakteur und da ging es dann schon so ein bisschen über um die Straßen, über die es dann auch später gehen wird. Da habe ich da gut abgefeuert. Und dann hat der aber immer, und das hat mich irritiert, gesagt, nee, das ist jetzt, ja, es ist dann doch super, wenn du kommst. Nee, das ist schon richtig, dass du kommst. Nee, das ist schon gut, wenn du kommst. Und dann dachte ich so, Mensch, das klingt, habe ich auch zu ihm gesagt, das klingt ja so, als müsstest du dich noch davon überzeugen, dass ich komme. Natürlich nee, komme ich, Mensch.
Der hat praktisch die Gespräche, die die in der Redaktion jetzt geführt haben,
ja,
die natürlich total kompliziert waren, weil da gab es die Fraktion mit, Mensch, lassen wir uns da von denen verarschen, und die andere Fraktion ist, ach, ist doch lustig, nun lass doch mal tun. So, und der hat jetzt mit einem Halbsatz, mit einem Unterton eigentlich dir das komplette vorausgegangene Redaktionsgespräch mitgeteilt. Ja, aus stimmt. Versehen.
Ja, stimmt, ja. Und er hat auch erzählt, also, wollt ihr noch so ein paar Eckdaten und sowas, wie so passieren wird?
Wir wollen die ganze
Wahrheit, ne? Soll ich auch sagen, was ich an Geld bekomme?
Ja.
Das sage ich ganz zum Schluss, damit die Leute dranbleiben. Okay. Also, das Ganze dauert nur 45 Minuten.
Mhm.
Also, da habe ich für eure Scheiße länger aufgenommen. Da saß mal gute zwei, ne? Ja. Noch mit den Grüßen an die Sorben und der ganze Kack da. Also nur 45 Minuten, da habe ich gesagt, habe ich mich verwundert gezeigt. Ach, echt nur 45 Minuten? Ja, sagt, ja, du wirst ja nicht so viel labern wie der Uli Zelle. Weil Uli Zelle ist ja RBB Urgestein, kennen, glaube ich, nur Berliner und Brandenburger und da auch nur die Konnoisseure des RBB-Fernsehens.
Und das der gehört so ein bisschen, wie man sagt, genau. zu der Gattung derer, wo man sagt, da muss man die Fresse extra totschlagen.
Genau, und der kennt sich halt mega gut aus mit Berlin und Brandenburg.
Mit den Straßen.
Mit den Straßen auch und so. Und das ist so ein bisschen auch mein Vorbild. Und da will ich versuchen ranzukommen. Das heißt, ich muss also in den 45 Minuten echt, das ist jetzt mal eine Frage an euch als Fernsehmacher. Weil ihr seid ja beide seit 1000 Jahren beim Fernsehen. Schmidti, du schneidest auch viel. Ne? Jetzt sind das 30 Straßen. Ne?
Mhm.
Ist es wichtiger, dass ich zu jeder Straße einen prägnanten Satz formuliere? Oder sollte ich mich lieber auf manche Straßen, mit denen ich mich wirklich gut auskenne, konzentrieren und da eine gute Anekdote erzählen? Also es geht mir ja darum, möglichst viel in der Sendung aufzutauchen.
Ich glaube, es gibt so einen Satz, immer wenn man die Wahl hat zwischen der Wahrheit und der Legende, nimm die Legende. Also du, wenn du eine Anekdote auf Lager hast, wird die immer reingeschnitten.
Okay.
Was nicht reingeschnitten wird, wird Wikipedia wissen.
Ah,
und ich glaube, du solltest auch nicht overpacen, dass man zu sehr merkt, dass du so da hatte ich so Tendenzen gespürt, als wir den Probedurchlauf hatten.
Probedurchlauf,
dass du da ein bisschen zu sehr geübt hast vorher schon.
Okay.
Und dass du das rausfeuern wolltest. Und
okay.
Ich glaube, du musst mal zu einer Straße mal nur einen Satz sagen.
Mal so antippen.
Ja, und dann haust du mal wieder einen raus. Aber immer mit einem Gag am Ende, ne?
Oh.
Und du musst aufpassen, dass du dein Talent nicht übertreibst und das ist dein Talent mit der professionellen Sympathie, die du ja anknipsen kannst.
Ja.
Du weißt ja, wie du der sympathische Jakob bist, mit dem jeder gerne mal einen Kaffee trinkt und so.
Ja.
Und der genau das sagt, was man von einem sympathischen jungen Mann erwarten würde.
Richtig. Und weil das ja, das muss ich dazu sagen, Klaas, das war ja jahrelang auch mein Beruf beim RBB. Ich war ja für die Sendung ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg, war ich ja sympathischer Reporter und da bin ich praktisch als Omis Liebling durch Berlin und Brandenburg gereist. Und natürlich weiß ich dann genau, wie man Omis Liebling spielt. Auch wenn ich selber teilweise noch 3 Stunden vorher versoffen aus dem Club getorkelt bin.
Der talentierte Mr. Lund.
Ja, und
das
ich möchte
soll ich dosiert
nur,
einsetzen, sagst du?
Ja, dass du halt nicht so, weil irgendwann, wenn man da einmal hintergekommen ist und gerade wenn wir das jetzt vorher so explizit besprechen,
stimmt.
Dann ist das Problem, dass man, dass du wahnsinnig verlogen rüberkommst, weißt du? Wie wirklich so ein fieser, schmieriger Verkäufer, den man dann wirklich auch in seiner Pose, die man ja nur sieht, hintenrum, wenn die Tür dann zu ist und nicht mehr so viel Licht auf ihn scheint, dann traut man ihm alles zu.
Oh.
Und mit diesem Image rumzulaufen, das praktisch jeden Moment hier 180 Grad von dem gezeigt werden könnten, was jetzt gerade nach vorne gestellt wird. Das ist ein ganz blödes Image, wenn man das hat.
Ja, aber ich will es natürlich auch nicht ironisch machen, weil was ja der Kern in dem Ganzen ist, und so ist das ja hier auch im Podcast entstanden vor vielen Monaten, dass ich hier ja mal meinen Wunsch geäußert habe, in dieser Sendung auch kommentieren zu dürfen, weil das wirklich eine meiner absoluten RBB-Lieblingssendungen ist und weil man da immer so viel lernt über Berlin und seine Bezirke. Und
halt doch dein Maul,
ist es ja so, dass
du
ich
lügst
wirklich,
doch jetzt schon.
Nein, ich lüge überhaupt nicht. Das ist ja wirklich mein Herzenswunsch, der da in Erfüllung geht. Das ist so. Das ist wirklich so. Und deswegen will ich das auch nicht ironisch machen, sondern schon irgendwie wahrhaftig. Deswegen alles, was ich mir überlegt habe, kommt wirklich auch von Herzen. Es geht viel um Essen. Daran erkennt man ja schon, dass ich es ernst meine.
Ach so, du sagst.
Na, ich sag eigentlich im Grunde nur, wo man in der Straße geil essen kann.
Ah ja, und was kriegst du denn dafür? Was zahlen die?
Na, also nicht so schnell. Also jetzt komme ich da zum RBB.
Fangen wir mal mit Zahlen an.
Dann werde ich da
Quanta Costa.
Dann werde ich mit meinem Auto da parken auf den zwei Strichen und die Intendantin wütend machen, wobei das wahrscheinlich ein ganz dummer Plan ist, weil dann brauche ich mir die Mühe danach gar nicht mehr geben. Also ich parke da, wo mir zugeteilt wurde, und dann setze ich mich vor dieses grüne Laken, werde vorher noch geschminkt wie ein Abendschaumoderator. Und dann geht's los.
Aber wir sind uns doch einig, dass du jetzt da wahrscheinlich das erste und das letzte Mal auftauchen
wirst. Nein, wieso sind wir uns da einig? Wieso?
Da sind wir uns einig.
Wieso sind wir uns da einig? Moment. Da sind wir uns überhaupt nicht einig.
Doch.
Du kannst nicht weniger einig sein über etwas.
Doch, du kannst ja dir kein drittes Standbein aufbauen.
Wieso nicht?
Du bist Angestellter der Florida TV.
Ja.
Ja. Dann hast du einen Podcast.
Ja, und?
Dann springst du in jedem Zweitpodcast darum, den es mittlerweile gibt.
Ja, und?
Überall peterst du da die Leute hoch. Ne?
Ja, und?
Und jetzt willst du auch noch RBB-Rumsappler werden.
Ich will RBB die schönsten Sabler werden.
Nee, das machst du jetzt einmal.
Doch, ich kenne mich auch aus mit Seen, Schmitty. Das weißt du ganz genau, dass ich gerne in Seen bade. Ich kenne mich auch aus mit Seen. Ich kann sagen, was die schönsten Straßenlaternen sind. Die schönsten Parks traue ich mir auch zu. S-Bahn-Ring nicht, habe ich auch abgesagt. Und ansonsten kann ich über alles die schönste in Berlin erzählen. Und das mache ich auch. Ich bin gekommen, um zu bleiben, Schmitty.
Klasse.
Thomas, da bringt es jetzt gar nichts, da jetzt einzuschreiten. Der wird sich da selbst verbrennen wie damals Mersat Marashi oder sonst wer.
Ihr Arschlöcher, das gibt's ja nicht. Ich bin doch nicht Mersat Marashi.
Er spürt jetzt gerade ein bisschen Morgenluft und die soll er von mir aus dann auch einatmen, bis halt nichts mehr davon über ist. Also das wird jetzt halt einfach ein klassisches Verglühen sein in unserer schnelllebigen Medienwelt. Und wenn man halt zu viel... Also mehr PS auf die Straße bringt, als man eigentlich unter der Haube hat, dann bleibt irgendwann das Auto stehen.
Nächste Station, Jury Supertalent. Mhm.
Ja. Das
also,
traue ich dir zu. So halb operiert, weißt du?
Genau,
so
ja, genau.
Mit so wie Dieter Bohlen, mit so hochgezogenen, mit so Augen so ein bisschen, ne? Weißt
ja.
du, so anoperiert,
ein
so leicht schon mal so.
Ich will so ein Katzenboy sein, mit so viel zu, wo die Wangenknochen höher sind als die Augen.
Ja, wie die Botox-Boys, kennst du doch, diese zwei Typen da, die so beide so ein bisschen aussehen wie Mickey Rourke.
Genau, und so sitze ich dann, grüße ich vom Supertalent-Schemel. Also, eine Sache,
für den Fall,
ja.
dass du es dir nochmal anders überlegst und zu der Einsicht gelangst, dass das vielleicht doch dein letzter Auftritt da ist. Ich finde, dann ist es deine Pflicht für alle RBB-Mitarbeiter, und die sind ja zahlreich, und du warst ja selber mal einer,
ja.
du hast die Chance, dahin zu gehen und denen so alles hinzukotzen, was die ganzen Mitarbeiter nervt, was irgendwie an der ganzen Institution nicht so gut läuft und so, kannst du dich benehmen wie die Axt im Walde in deren Namen. Du kannst deren William Wallace sein.
Also Schmitty, du redest ja im Fieber. Also erstens gibt's am Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht auch nur ein Mühe auszusetzen. Das ist eine fantastische Anstalt des öffentlichen Rechts. Ich bin absolut begeisterter Fan. Jede Programmsekunde ist zum Genießen, Wohlfühlen und Entspannen. Ich bin Fan von jeder der 7 Radiowellen des Rundfunk Berlin-Brandenburgs. Ich bin Fan von jedem Mitarbeiter und ich werde selbstverständlich nicht auf dem Parkplatz der Intendantin parken. Ich werde ihn handgefegt hinterlassen.
Ja.
Was gibt's jetzt für den Spaß? Das ist doch die Frage,
ja,
oder?
Wie viel Blick ins
Nähkästchen.
Du musst halt auch wissen tatsächlich, wie viel du von diesem ganzen Kram machen musst, um einigermaßen deinen Lebensstandard zu halten, wenn du dich aus der qualitativen Ecke irgendwann mit so einem Kleinkram rauskatapultiert hast.
So, und ich sag mal,
du musst halt genau überlegen, wie kommt man weiterhin klar, wenn wir irgendwann sagen, uns wird's zu schrottig, ciao.
Genau. Und also sagen wir so, die Antwort ist auch, erklärt so ein bisschen, warum viele der Gesichter in diesen Sendungen sehr, sehr oft dabei sind. Sehr, sehr, sehr oft. Denn natürlich, wenn man aufs Fernsehen blickt, dann sieht man Fernsehmoderatoren mit goldenen Ferraris, mit Porsche-Sammlungen, mit Häusern größer als das Auge blicken kann, höher als der Kilimanjaro und der Mount Everest zusammen. Man sieht Fernsehmoderatoren, die Ländereien in Köln besitzen. Liebe Grüße, alles Liebe. Dann gibt es andere, die wirklich gar nicht mehr wissen, wohin mit der Knete, weil das Fernsehen natürlich ein Paradies ist für Leute, die richtig geil reich werden wollen. Und so ist es selbstverständlich auch beim RBB. Da wird die Knete säckeweise rausgetragen und deswegen kann ich hier auch mit einer Überzeugung sitzen, weil ihr seht von mir bald nur noch den Abgas von meinem goldenen Lamborghini. Ich bekomme für diesen Aufwand von ungefähr 4 Stunden, die ich da sein werde, ganze 150 Euro. Und da wisst ihr ja, da bleiben ja nach Steuern 75 Euro.
Also.
Und Jakob, da könnt ihr beiden euch mal richtig ficken, ey. Ihr Jakob, zwei seid von gestern. Ihr fickt euch jetzt mal schön. Denn ich werd jetzt reich.
Die 75 Mark, geben die noch Mark aus? Die nimmt dir keiner mehr.
Also ganz ehrlich, also ich will das jetzt gar nicht so als lustig in die Ecke stellen. Für den Dreck, den die da von dir wollen.
Sag mal, ganz klar, ehrlich, du hast mal an mich geglaubt.
Ist jeder Euro eigentlich eine Spende?
Es sind ja auch Gebührengelder, ne?
Die, ja, deswegen.
Ja. In deine Tasche wandern.
Genau. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das eigentlich sein?
Ich habe zu dem Mann auch
so
gesagt,
so einer wie Jörg Pilawa eine eigene Insel hat, habe ich mich gefragt.
Hast du den Artikel nicht gelesen? Er hat das doch klargestellt.
Er hat es bei unserem lieben Freund und Kollegen Pierre M. Krause in der wunderbaren Sendung Empfehlung hier, by the way, die Kurzstrecke, hat er es mal richtig gestellt.
Ja.
Er hat nämlich erzählt.
Was war denn los?
Ja, genau. Also er hat gesagt, immer erzählen die Leute. Da habe ich echt gesagt, ein bisschen an dich gedacht, Klaas. Mhm. Ich habe eine Insel in Kanada. Das ist
er
ein,
hat ja keine.
Doch, er hat eine Insel in Kanada.
Aha.
Aber er hat gesagt, das kostet weniger als eine 30 Quadratmeter Wohnung im Schwarzwald. Und auf dieser Insel ist ein Haus und keine Elektrizität und kein Internet.
Und warum hat er
da
das? Will er sich dann
Gesichter,
da,
ne?
Will er sich da irgendwann zum Sterben zurückziehen oder was ist der?
Nein, der fährt da mit seinen Kids hin genau. Und so. Und dann werden die Handys, also die sind völlig unbrauchbar. Und er berichtet auch davon, dass man am Anfang, so die erste Stunde, läuft man noch über die Insel und sucht nach irgendeinem Balken an Empfang, irgendwas mit Edge. Aber es gibt das einfach nicht.
Ja.
Und dann kommt die Phase, in der man lernt, es zu akzeptieren. Und dann beginnt der Urlaub. Das ist ein Urlaub, den wir niemals erleben werden, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Das wird nie Teil des Summer Breeze sein. Aber es hat nichts damit zu tun. Man hat dann so die Vorstellung, der hat da so eine Karibikinsel. Es ist ein schroffes Stück Land in Kanada, das
ein
für ein Appel und Ei gekauft
ein Mückentümpel.
Wurde. Ja.
Und da wird
ich dachte wirklich, der hat da so eine Art, wie Richard Branson hat er da so eine eigene Insel und zwischendurch macht dann Harald Glöckler seinen Jahresurlaub da, weil er da endlich mal seine Ruhe hat. Weißt du, so dachte ich.
Nee, mit Raffaello hat das nichts zu tun.
Und das ist echt interessant. Der Jörg Pilawa erzählt nämlich, dass er da auch wirklich ganz viel selber baut und so, ne? Und dann hacken die Holz und dann gibt's abends Feuer und man wechselt die Badehose wirklich nur alle 2-3 Wochen. Und es klang wirklich schön auch auf eine Art.
Ja.
Aber ich habe selber Herzrasen bekommen, als ich mich reingedacht habe in diese. Man hat dann kein Internet.
Kein Strom.
Ja, aber kein Internet.
Man wird wahnsinnig.
Und
also vor allen Dingen
Duschen.
Diese
ja, eiskalte Dusche. Oh, ja.
Situation, dass man ab und zu mal auch auf unseren Reisen und so, dann bist du da, weiß ich nicht, im Nationalpark in Venezuela oder sonst wo und weißt eigentlich auch schon vorher, weil wir in der Vorbereitung wissen, wo wir ungefähr dann hingehen, ab wann brauchen wir ein Satellitentelefon, dass wenn wirklich mal einer umklappt, wann... Anders gesagt, funktionieren die Handys nicht mehr. Und wenn man dann wirklich, und es kommt einem so unglaublich lang vor, das war ja früher kein Problem, ne? Also es gab ja früher auch in der Kindheit und sonst wann, wo es gar nicht ging, immer mal Gelegenheiten, zu denen man einfach nicht erreichbar war. Ja. Hatte man auch nicht diese komischen Panikgefühle und diese, also das ist ja nicht einfach ganz normal so FOMO, weil man denkt, man verpasst was Cooles, sondern es ist ja richtig Angst, dass irgendwie längst ein Asteroid auf die Erde zusteuert und wir kriegen es nicht mit, ne? So, und dass sonst was passiert ist, also wenn man nach 3 Tagen dann irgendwie seine Eltern anruft, ist man so richtig überrascht, dass die noch leben. Ja. Weil man wirklich denkt, es ist die größtmögliche Katastrophe passiert, weil ich jetzt 3 Tage lang nicht erreichbar war. Und man kennt das ja, wenn man zum Beispiel auf jemanden wartet und er kommt nicht und man erreicht den nicht, dann gibt es so eine Gattung Mensch, zu denen gehöre ich auch, dass ich nach 2-3 Stunden denke, okay, der hatte auf jeden Fall einen Autounfall.
Ja.
Es ist gar
ja,
nicht anders
stimmt,
möglich.
Das geht mir auch so.
Und ich habe mich dann schon so weit hineingesteigert, dass ich sage, ja, okay, er ist jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Jetzt telefoniere ich schon mal die Krankenhäuser ab hier. Und dann irgendwann, 3 Stunden später, kommt der Anruf und sagt, nee du, ich habe mein Handy irgendwie in der Wohnung vergessen. Und dann löst sich mein ganzes Schreckensszenario, was ich mir bis ins kleinste Detail schon vorgestellt hatte, löst sich auf einmal in absolutes, ganz einfachen, so Wohlgefallen auf. Und es ist simpler, als man es je sich hätte vorstellen können. Und das passiert in XXL, wenn man 3 Tage lang kein Handy hat und keinen Zugriff auf Internet und nur in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist, die ja auch sich gegenseitig keine Neuigkeiten über den Zustand der Welt erzählen können, weil niemand es weiß, dann passiert genau das bei mir ganz schlimm. Also ich bin richtig, richtig erleichtert, wenn wir dann irgendwann wieder das Handy anmachen und es ist keine Zombie-Apokalypse auf dem Rest des Planeten ausgebrochen.
Das war bei mir immer so ein bisschen, also ich kann das komplett nachvollziehen und auch als Pilawa, zumindest ich habe einen Artikel über die Sendung da gelesen, und wenn er dann sagt, nach 6 Wochen, wenn dann das Handy wieder angeht, da kriegt man die Kids nicht mehr weg von. Und ich denke mir nur, das ist für mich ein einziger Albtraum, wenn du nach 6 Wochen machst das Handy an und guckst, was da eintrudelt. Und von dem, was du berichtest, Klaas, dass wir so 3 Tage weg waren, gerade bei, wenn wir da irgendwo in der Pampa waren und dann ging das Handy wieder an und man dachte ja wirklich, okay, gab es ein Attentat, gab es irgendwie diesen das, ne? Also wirklich so, ist der Lauf der Geschichte, ist der vorangeschritten und wir haben es nicht mitgekriegt.
Wie so Leute, die aus dem Koma erwachen und Corona verpasst haben.
Ja, und dann machst du das Handy an und dann siehst du nur, Nils Bokelberg stellt eine neue Pixies-Platte vor. So, das ist das Einzige, was passiert ist. Jedes Mal.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und dann denkt man sich aber auch so, in was für einer Wattewelt wir so leben. So, also natürlich passieren diese Dinge, aber die passieren nie, wenn man 3 Tage im Dschungel ist.
So. Breaking News.
Ja, aber das sagt eigentlich der Jörg Pilawa auch. Der sagt, die Kinder sind dann alle am Handy, also Kinder, die sind alle auch schon erwachsen, so wie ich das verstanden habe, und gucken dann so 4000 Nachrichten verpasst. Und am Ende sagen sie dann auch zu mir, wir haben eigentlich nichts verpasst. Wir haben nichts verpasst. Und als er das gesagt hat, da habe ich mich schon auch ein bisschen dahin gesehnt, das mal zu erleben. Aber ich bin psychisch noch fern davon, mich auf 6 Wochen ohne Handy einzulassen.
Man ist ja selbst hier kann man ja kritisch auf Twitter gucken und so und was für Diskussionen da teilweise geführt werden. Und ne, da gibt's sehr brauchbare, sehr nützliche, aber auch sehr, sehr dumme. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, immer wenn wir wirklich in der Pampa waren, im Ausland waren und so ein bisschen mal so in einer anderen Kultur reingeschaut haben, wenn es auch nur kurz war, also das macht dich dann wirklich wahnsinnig, wenn du dann gleichzeitig da irgendwie siehst, über was für Sachen dann in Deutschland zeitgleich diskutiert werden, während man in Indien oder sonst wo irgendwie an den Slums vorbeifährt und so. Und dann kriegst du das hier mit, was hier tagtäglich, und man kann sich da so reinsteigern, dass man es auf einmal mit echten Problemen verwechselt, was da so teilweise ausdiskutiert wird.
Ja, und vor allen Dingen hast du ja auch die... Also nicht nur, was wird in Deutschland besprochen, sondern was wird speziell in deiner kleinen Blase besprochen, du ja für in dem Fall die ganz normale Realität, die für alle gilt, hältst. Und das zu unterscheiden, was interessiert eigentlich jetzt tatsächlich nur mich und die 5 Menschen, die mir wichtig sind, weil sie ungefähr ähnlich denken oder sich für ähnliche Sachen interessieren. Und was interessiert alle? Man kann ja irgendwann keinen Unterschied mehr machen. Mir ist das damals so gegangen, was vielleicht jetzt so ein bisschen so eine plattes Beispiel dafür ist, aber ich habe ja jahrelang bei Viva gearbeitet und da wusste ich immer komplett auswendig, was die deutschen Top 20 Singles sind. Ich wusste immer genau, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 3 gefallen. Wer ist von der 6 auf die 11? Und das war super wichtig. Ähnlich geht es uns übrigens, wenn wir unseren Job anschauen, mit Fernsehquoten. Wir wissen meistens, vor allen Dingen in der Zeit, in der man selber Shows macht, jetzt im Sommer vielleicht nicht so, aber in der Zeit, in der man so in diesem Rhythmus drin ist, weiß man eigentlich immer, welche Sendung, welcher Tag, welcher Slot, ungefähr welche Marktanteile macht und so. Und das interessiert den Rest der Welt einen Scheißdreck. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, bei Viva zu arbeiten, einen Tag später wusste ich überhaupt nicht mehr, wie die alle heißen. Völlig egal. Ja. Und hat mich auch nie wieder interessiert, weil es egal ist.
Ein Thema, was tatsächlich ja jetzt auch die Tage bei Twitter sehr heiß diskutiert oder gar nicht diskutiert, da hat jeder eigentlich nochmal gesagt, wie scheiße das ist, das Spiel ja heute Abend, Deutschland-Ungarn, wir haben es jetzt heute Mittwoch Vormittag und die große Frage, oder die große Tatsache, dass die UEFA verboten hat, die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben zu illuminieren, und da wollte ich jetzt euch mal fragen, erstens, wie seht ihr das, dass man sowas vorher überhaupt fragt? Und was glaubt ihr, was passiert, wenn man es einfach macht heute Abend? Und ist das nicht irgendwie auch spannend, dass wir jetzt im Grunde uns befinden in diesem Countdown, bis es vielleicht diesen historischen Moment gibt, dass irgendwer entscheidet, ich knipse dieses Licht an?
Ich würde vermuten, sie knipsen das Licht nicht an. Aber es wird natürlich von den Fans, ich kann mir vorstellen, es gibt tausende Regenbogenflaggen. im Stadion oder sie haben irgendwie ein Riesentransparent oder irgendwas. Also es wird halt klar ersichtlich werden, da, wie man dazu steht, dass die UEFA das verboten hat. Aber ich glaube nicht, dass sie das Stadion anknipsen. Wobei mir die Fantasie fehlt, warum sie das nicht machen. Weil mir fällt nicht ein, was für eine Strafe drohen kann, die nicht der UEFA kriminell um die Ohren fliegen würde.
Ja.
Also spielen wir mal durch, so ein Punktabzug für die Mannschaft geht nicht. Kannst du nicht machen wegen sowas.
Zumal die Mannschaft hat da nichts mit dem Austragungsort zu tun.
Hat nichts damit zu tun. München irgendwie keine internationalen Spiele mehr geben.
Geht das, nicht, das weil die Bayern spielen ja Champions League.
Ja,
das
fliegt denen alles um die Ohren. Also weil die, das ist ja natürlich so eine, sollte man meinen, eine eindeutige Sache, dass man irgendwie sagen kann, hier ist ein Fußballfest, auf das die ganze Welt oder Europa schaut und wir geben hier ein Zeichen der Toleranz. So, also dass man darüber überhaupt streiten muss, ob das ein politisches Signal ist. Und Micky Beisenherz hat das ganz wunderbar gesagt, dass er sagt, das politische Signal, das entsteht dadurch, dass man das verbietet.
Ja.
Und da fehlt mir die Fantasie, da zu sagen, wir wollen da dem Viktor Orban, der ja recht rigoros gegen Homosexuelle wettert in Ungarn etc. Ich kann verstehen, im Prinzip, dass man da jetzt nicht Staatsgästen irgendwie nochmal einen vor den Latz knallen will. Aber in dem Fall auch, wo es so eindeutig ist und auch noch relativ eine harmlose Art des Protestes, indem man nämlich einfach nur sagt, dazu, das sind unsere Werte, auch hier beim Fußball. Das geht mir nicht in die Birne.
Ich kann auch hoffen, dass jeder Spieler, der das jetzt mitbekommt, dass der sich nie wieder von Karren spannen lässt, von so einer Respektkampagne gegen Rassismus, weil man sieht ja, das ist ja alles nicht gelebt und gefühlt. Das ist ja in dem Moment, wo man wirklich ein Zeichen setzen kann, da lässt man es lieber.
Die einfachste Art, es erwartet niemand, dass man auf die Barrikaden geht und irgendwas anzündet und ihr kriegt den Palästen und so. Man erwartet einfach nur, dass ein Licht angeknipst wird. Und an diesem, das ist der UEFA, die hier Respect, Respect, ja. Das ist denen schon zu radikal. Das ist wirklich unfassbar.
Und vor allen Dingen ist doch kein Zeichen der Toleranz, dass man sich dem Intoleranten unterwirft. Also du kannst doch nicht nur, damit du Ungarn nicht beleidigst, dieses Zeichen nicht machen. Das ist doch Blödsinn. Das ist wirklich völlig falsch verstandener Toleranz, sich dem Idioten zu unterwerfen.
Es ist vor allen Dingen ein Narrativ und das schließt so ein bisschen an das an, was auch Micky gesagt hat, was auch einige andere nochmal in Gedanken so zusammengefasst haben. Das finde ich eigentlich die größte Frechheit daran. Man kann sich natürlich dann im Detail der eigentlichen Sache jetzt so ein bisschen aufhalten und dann darüber sprechen, macht man es doch an, macht man es nicht an. Jetzt hat Orban auch angekündigt, er kommt nicht. Und das ist ja auch immer, und das ist dann doch das Schöne an der Dynamik des Internets, es ist ja am Ende ein Bumerang. Also ich glaube, jetzt leuchten mehr Regenbogenfarben und Regenbogenflaggen werden gehisst, als es jemals geworden wären, wenn es nicht dieses Verbot gegeben hätte. Das heißt, die Reaktion darauf ist natürlich ein Überrollen mit Respekts- und Toleranzbekundungen und Menschlichkeitsbekundungen überall. Nicht an diesem Ort, aber überall anders. Und das ist natürlich ganz schön und sorgt dafür, dass eigentlich das Thema viel mehr aufs Tablett kommt. Also insofern, das ist gut. Was ich am schlimmsten eigentlich daran finde, ist tatsächlich die Politisierung einer sexuellen Identität. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn man einfach so durchwinkt, als wäre das etwas, über das politisch entschieden werden kann, weil das ist ja das, was in Ungarn passiert. Da wird nicht nur gewettert, da werden Gesetze verabschiedet, die das Leben und die Freiheit der sexuellen Identität einschränken.
Ja, jetzt gerade, ne, wie man sich über Homosexualität allein informieren kann im Internet, wird eingeschränkt. Ne?
Es ist nicht einfach nur so eine Meinung von irgendwie ewig Gestrigen, die das nicht akzeptieren wollen oder ein religiös geprägter Fanatismus, der irgendwie dafür sorgt, ein anderes Weltbild zu missionieren oder sonst wie, sondern es sind tatsächlich Menschen, die dort leben müssen in Ungarn, weil sie dort geboren sind und unter diesen Gesetzen, die immer einschränkender werden, ihr weiteres Leben führen müssen und das ist gegen jede Menschlichkeit, gegen jedes Grundrecht, was man haben sollte in einer aufgeklärten modernen Welt. Es ist wie im Mittelalter und es wird sogar noch schlimmer. Es ist nicht so, dass es sich nicht in die richtige Richtung entwickelt oder zu langsam entwickelt, sondern es wird zurückgebaut. Also das, was es vielleicht mal gegeben hätte, wird jetzt noch schwerer zu erreichen für bestimmte. Und das muss man eben machen. Und zu sagen, dass die Reaktion auf das Politisieren von sowas Privatem wie sexuelle Identität, dass die Reaktion darauf erst politisch sei, das ist zynisch. Und ich finde, das ist genau das falsche Zeichen. Und man merkt immer wieder, wie wenig selbstverständlich man damit umgehen kann. Und auch jetzt auch mal aus einer ganz persönlichen, so wie ich erzogen wurde. Meine Güte nochmal, diese Frechheit, dass sich ein Staat oder irgendwelche Menschen überhaupt einmischen darin. Also das geht doch gar keinem was an. Was ich für eine sexuelle Identität habe, wenn ich Lust dazu habe, dann erzähle ich es jemandem. Wenn nicht, dann nicht. Wie kommt man denn überhaupt auf diese Selbstverständlichkeit, dass man da mitreden darf in irgendeiner Institution? Meine Güte nochmal, also mich macht das wahnsinnig. Und wenn man, ich habe jetzt bei Twitter einen so einen Film empfohlen, das müsste jetzt noch in der Mediathek sein, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Es gibt in der Arte-Mediathek einen Film, der heißt Coming Out. Der lief einen Abend, bevor diese ganze Diskussion losging, zufällig im Fernsehen, den habe ich geguckt. Und das sind selbstgedrehte Videos von vielen Menschen, die meistens ihren Eltern oder Verwandten erzählen, wie sie sexuell orientiert sind und ihr Coming Out dann haben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Aber was man vor allen Dingen sieht dort, ist, selbst wenn es am Ende von den Eltern oder den Verwandten positiv aufgenommen wird, man sieht den inneren Kampf dieser Menschen, die wirklich eine ganz schwere Zeit haben, dann endlich sich dazu zu bekennen. Manche Eltern sagen, ey, das weiß ich, seit du 1,5 bist. Und dann löst sich das alles in so einer tränenreichen, sehr emotionalen, sehr schönen Familiensituation auf. Andere werden wirklich regelrecht rausgeschmissen zu Hause. Man merkt einfach diesen inneren Kampf. Und wenn man den einmal sieht und miterlebt und man das vielleicht selber in seinem Leben nicht hat, weil man irgendwie nie in die Situation kommt, sich outen zu müssen, weil es da nichts gibt zum Erzählen, dann sollte man sich zumindest mal diese Emotionalität solcher Momente vergegenwärtigen, indem man sich so etwas anschaut, das empathisch an einen heranlassen, um zu verstehen, was es bedeutet, Menschen so stumm zu schalten mit dieser Art von Politik und mit dieser kopflosen, herzlosen Entscheidung, so etwas zu verbieten.
Eine Sache sehe ich ein bisschen anders, nämlich dass natürlich wird das Rad ein bisschen zurückgedreht von verschiedenen Politikern oder von Wertekonservativen, wie auch immer man es nennen will. Aber ich finde, auch wenn das jetzt natürlich das ist jetzt wieder so eine Internet-Symbolnummer gewesen, jeder, inklusive wir auch, dann wird das Profilbild geändert, man kann dazu nicht drauf gucken, kann sagen, was bringt das denn und morgen interessiert es keinen mehr. Aber ich dachte mir ganz oft auch jetzt in den gestern und so, wenn ich im Internet war, es ändert sich die Zeit. Du kommst mit so einer Scheiße einfach nicht mehr durch. Und da hab ich auch eine Empfehlung nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, weil es auch komplett zum Thema passt. Den Song von Markus Wiebusch, Der Tag wird kommen, erzählt in 7 Minuten, das ist mit der beste deutsche Text, den ich kenne, von einem Fußballer, der auch homosexuell ist und aber seine Profikarriere daran scheitert, dass er sich nicht outen will, und er ringt mit sich selbst in einem Dialog oder auch im Dialog mit seinen Freunden, warum er sich nicht traut, als Fußballer zu outen. Und das Entscheidende ist, was mich da oft dran erinnert hat, und vielleicht können wir diese Sequenz mal kurz einspielen, das wechselt dann das Lied in eine Kampfansage von Markus Wiebusch, der irgendwie sagt, so heißt auch der Song, der Tag wird kommen, an dem all die Vollidioten, die ewig Gestrigen, die ganzen Spinner, die Leute mit Wachstumsschmerzen und wie er das beschreibt, die kriegen aufs Maul, in Anführungszeichen symbolisch, von den Leuten, die normal denken und irgendwie bereit sind, irgendwie Fortschritt anzuerkennen.
All ihr Homophoben, Vollidioten, all ihr dummen Hater, all ihr Phones, Vollschreiber, all ihr Schreibtischtäter, all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen, all ihr Bibelzitierer mit eurem Hass im Herzen, all ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner, all ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer, kommt zusammen und bildet eine Front. Und dann
siehst du, was ich auch so ein wahnsinnig gutes Bild in dem Song finde, ist, der sagt, und ich habe es wirklich selbst erlebt, in meiner Jugend, man stand auf dem Sportplatz und wenn jemand Farbiges am Ball war, dann ist es nicht wie heute. Es kommt heute auch noch vor, das ist gerade in Budapest wieder passiert, dass Affenlaute zu hören sind aus den Publikumsreihen. Ich habe es erlebt, dass wirklich 30.000 Leute Affenrufe machen, wenn jemand mit farbiger Haut irgendwie am Ball war. Und der meinte, genauso wie das heute, mehr oder weniger, ich will das nicht schönreden, das kommt vor, aber es ist, glaube ich, kein Konsens mehr, dass ein ganzes Stadion inklusive Familienvätern das macht. Es ändern sich die Zeiten und die ändern sich jetzt auch wieder. Und der Tag wird kommen, an dem man über solche Diskussionen wirklich nur noch lachen kann oder nur noch irgendwie erschreckt guckt, wie man so sein konnte. Genauso wie man jetzt als normal denkender Mensch daran zurückdenkt, dass man im Stadion stand und Affenlaute gemacht hat oder sonstiges. Also es gibt Tabus und auch der Fußball entwickelt sich weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und die ganzen Wichser, die können uns mal, weil den Kampf werden wir gewinnen.
Ja, das hoffen wir mal. Das ist ungefähr das, was ich am Anfang sagte. Insofern kann ich dir da großteil nur zustimmen. Ne? Also das sowas ist mittlerweile so eine getroffene Entscheidung, ist zum Glück ein Bumerang, der zeigt, wo wir stehen. Aber dass man mitten im Herzen Europas doch noch ein Land hat, in dem das eben ja nicht so geht mit so einem gesellschaftlichen Wandel, weil der einfach auch strukturell unterdrückt wird. Und so, ich finde, da muss man eben noch mehr machen. Und solange das noch möglich ist, ist man eben noch nicht an diesem Ziel und ist es auch noch nicht in Sicht. Aber es ist gut, dass sich ganz, ganz viele Leute, die sich vielleicht vor 10, 15 Jahren darüber keine Gedanken gemacht hätten, wie wichtig es ist, dort Flagge zu zeigen, und zwar die Regenbogenflagge, dass die das jetzt machen. Es gibt noch eine andere kleine Aktion, auf die ich kurz hinweisen will, die ich gerne unterstütze, und ihr könnt es auch machen. Es geht ganz, ganz schnell, könnt ihr euch selber informieren. Das ist eine kurze Geschichte. Das Ganze heißt eingeschenkfuerhorst.de. Unser leider immer noch Innenminister Horst Seehofer hat Geburtstag, und ihr erinnert euch vielleicht noch an den 69. Geburtstag, zu dem ihr und ich zum Glück nicht eingeladen waren, aber an dem Tag gab es eine Pressekonferenz und er hat dann in so einer zynischen, halbwitzigen Art so gesagt, naja, heute ist mein 69. Geburtstag und heute schieben wir 69 Leute ab. Ist das nicht witzig und so? Und dieses Menschenverachten, was da drin steckte, das hat er gar nicht, also vielleicht überrissen, zumindest hat das genau so gesagt. Jetzt wird er 72 und die Organisation CI, die Seenotrettung betreibt, hat sich überlegt, bevor er sich wieder selber beschenkt und das nach hinten losgeht, wird er jetzt von Ihnen beschenkt und von allen, die da mitmachen möchten, und zwar mit einer Spendenurkunde. Das heißt, ab jetzt kann man über ein Geschenk für Horst.de Spenden an CI, die Seenotrettung damit betreiben und Menschen tatsächlich aktiv davor beschützen, zu ertrinken im Mittelmeer. Und dann wird es zu seinem Geburtstag mal einen Scheck geben, eine Spendenurkunde, die ihm gezeigt wird, um eben genau das Gegenteil dessen zu machen, was er so gerne auch als Innenminister teilweise öffentlich, teilweise ein bisschen hintenrum immer probiert zu erschweren, nämlich die zivile Seenotrettung. Da ist Horst Seehofer ein ganz großer Klotz, der viel verhindert hat, der viel dagegen getan hat, dass die Leute da vernünftig arbeiten können und dass da Menschenleben gerettet werden. Und das soll er sich zu seinem Geburtstag jetzt mal anschauen. Finde ich eine tolle Aktion, könnt ihr mitmachen, eingeschenkfuerhorst.de.
Übrigens noch ein kleiner Randaspekt, ihr habt es ja gesagt, ne, ihr erwartet jetzt, dass dann viele Regenbogenflaggen so von den Fans im Stadion sind. Was, glaube ich, viele gar nicht wissen, ist, dass so Sportereignisse inzwischen, das gilt auch für die Formel 1, die ganze Übertragung wird dann tatsächlich von der UEFA gemacht. Ne? Die schicken ein Signal, einen Schnitt des Fußballspiels, also denen gehören die Kameras, die bezahlen die Regie, das, was abgebildet wird, das, was man weltweit dann sieht als Fußballspiel, das entscheidet letztendlich die UEFA über ihre Regisseurinnen und Regisseure. Deswegen wird es auch nochmal eine spannende Frage sein. Sicher, jetzt hört man diesen Podcast am Freitag, aber man kann es ja mal weiter beobachten in der Übertragung der Europameisterschaft, welche Bilder dann wirklich nach draußen gehen. Ne? Und deswegen wäre, glaube ich, auch dieses Zeichen des Lichts da am Stadion so wichtig gewesen, weil da kannst du nicht dran vorbeischneiden. Ne? Aber an den Leuten, die im Publikum Sachen zeigen, da kann man natürlich das dosiert einsetzen und das auch vielleicht anders abbilden, als es dann vielleicht vor Ort wirkt. Ne? Das ist ja auch in der Formel 1 so. Da sieht jeder dieselben Bilder und im Fußball, wenn ein Flitzer kommt, dann wird umgeschnitten. Wenn das mit Eriksen passiert, dann entscheidet nicht das ZDF, wann sie die Bilder nicht mehr übertragen, sondern tatsächlich die UEFA. Also kein Sender hat selber seine Kameras auf dem Spielfeld, sicher dann so für die Übertragung. Ne? Aber es wird das gezeigt, was ja tatsächlich der Fußball selber bestimmt, was ja auch irgendwie kurios ist inzwischen. Ja. Das hat ja mit Journalismus wenig zu tun. Ne?
Bevor wir jetzt, wir müssen unser Versprechen, dass wir hier die leichte Unterhaltung bieten, so die sommerliche Brise, ne, das dürfen wir nicht ganz aufgeben.
Deswegen, Also ich bin gut, Leute. Wie es kann gut weitergehen, ich bin
definiere
gut.
Definiere gut jetzt.
Also ich bin gut.
Okay.
Kennt ihr das nicht?
Nee.
Ich wollte
nee,
das nur mal,
nie gehört.
Ja, ist mir aufgefallen, das ist eine neue Formulierung, die ich mir jetzt aneignen werde. Es ist jetzt einfach die 1:1 Übersetzung für mich ist das jetzt soweit in Ordnung. Ja, I am good, ich bin praktisch bereit, ja. es ist jetzt in Ordnung, ich habe meinen Teil erledigt, ja, I'm good, so.
Ja.
Das wird jetzt, wie viele andere Sachen habe ich jetzt häufiger mal gehört, so auf Deutsch auch so gesagt. Und das werde ich mir jetzt aneignen, weil ich das toll finde, dass man immer sagen kann, und sind alle soweit? Und dann sagt man nicht, ja, ich bin soweit, sondern man sagt, ich bin gut.
Ja, viel Spaß damit dann.
Ja, wünsche ich dir auch viel
Spaß. Ich glaube, außer in Österreich hast du damit keinen
Anklang. Das sagt man nicht mal in Berlin-Mitte. Nee.
Also ich bin gut. Also ihr könnt jetzt eure Geschichte erzählen. Ich bin total aufnahmefähig. Also anders gesagt, ich bin gut.
Ich habe eine Frage an euch, weil ich nutze das jetzt hier auch mal so ein bisschen als Marktforschung. Ne? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass wir viele, viele Chancen liegen lassen. Ne? Wir machen da ein Katzenshirt, wenn man eigentlich irgendwie Größeres machen könnte. Und gestern hatte ich mit dem Kollegen von Florida, Tim Sproten, saß ich abends bei einem sommerlichen Wein und wir haben, ich weiß nicht, wir kamen, glaube ich, über dich, Jakob, weil du hast gestern deine 15 Kilometer gerissen.
So ist es, vielen Dank.
Was?
Ja, ich bin, Klausi, ich habe es gestern geschafft, ich bin gestern zum ersten Mal in meinem gesamten Leben 15 Kilometer am Stück gelaufen und mir tun die Beine davon auch noch weh, aber bevor du dann auf deinen Vorschlag kommst, Schmitty, also ich habe das will ich kurz erzählen. Ich habe, und das kann ich jetzt gestehen, selber nicht dran geglaubt, dass es möglich ist. Mhm. Ich habe es behauptet und ich habe den alten Glashofer Umlauftrick selber angewendet zum ersten Mal und mit Erfolg, wie man merkt. Ich habe selber es ganz lange behauptet, bis ich selber geglaubt habe. Und jetzt seit gestern, finde ich, kann ich mit Recht dran glauben, dass ich die 21 Kilometer Halbmarathon Mitte August auch schaffe, weil ich jetzt die 15 geschafft habe. Jetzt fehlen mir nur noch 6. Die sind allerdings noch in ganz weiter Ferne. Die 15 waren wirklich, da war eindeutig Schluss, haben die Beine gesagt und der Körper auch. Und ich will jetzt aber versuchen, nächste oder übernächste Woche 18 Kilometer zu schaffen. Und dann höre ich auf. Also bei den 18 ist Schluss, mehr will ich dann nicht schaffen, dann ist die nächste Hürde dann die 21. Aber ich glaube jetzt zum ersten Mal tatsächlich inbrünstig, wahrhaftig daran, dass es möglich
auch.
Ist.
Ich glaube jetzt auch, dass du es schaffst. Ja. Naja, auf jeden Fall ging es dann auch, weil wir da irgendwie, da sind wir in Ehrfurcht der Start.
Ja, weil wir haben dir eine Nachricht geschickt, Schmitty, genau. Wir wollten, dass du im Ziel uns mit Wasser übergießt. Unsere Kollegin Katha war auch dabei, hat mich trainiert praktisch.
Aber ich war leider mit Tim Sproten, also leider, ich war Wein trinken.
War's fressen.
Und dann haben wir irgendwie so über Motivation und er hat irgendwie ein Laufband zu Hause und noch jemand, der mit uns da war, meinte, er hat so eine App, so eine Fitness-App, die ersetzt so das Fitnessstudio. Und irgendwie haben wir gesagt, so ja, aber letztlich, wir scheitern immer am Schweinehund. So, man überlegt dann so, könnte ich jetzt Wein trinken oder halt, also wenn man nicht so hart drauf ist wie du, Klaas.
So ist es.
Klaas oder Jakob auch. Und für uns Leute, die wirklich da so hart dran zu kämpfen haben und einfach nicht mit dem puren Willen ans Ziel kommen, hat Tim Sproten einen Geistesblitz gehabt.
Nein.
Wie man das schaffen könnte, für so Leute wie mich, die dazu zu bewegen, das ganze Leben kann besser werden.
Aha.
Das kann dir Rauch entwöhnen. Es kann dir, dass du nicht mehr rauchst, dass du fit wirst. Egal, name it.
Echt?
Egal, was du besser bist, könnte diese App lösen. Aber wir sind uns ein bisschen unsicher, ob das irgendwie eine Chance hätte. Und zwar hat er vorgeschlagen, man bräuchte eine App, die Zugriff auf alle anderen Apps hat. Im Grunde wie Facebook.
Ja.
Und in dem Moment, wo du ein gewisses Pensum nicht erreichst, werden die anderen Apps weggesperrt. Du kommst nicht ran. Und das kann sogar so weit gehen, angenommen, wir leben in einer Welt, in der man zum Beispiel auch selbst die Haustür ist irgendwie mit App verbunden und so. Du kommst nicht in die Wohnung, bevor du nicht deinen 10 Kilometer gelaufen hast.
Ja.
Du kriegst nicht Zugriff auf Instagram, wenn du irgendwie vorher nicht registriert hast, dass du so und so viel auf dem Stepper gegangen bist, werden dir andere Apps genommen. Du hast keinen Zugriff mehr aufs Telefon. Wenn du nicht 10 Kilometer geschafft hast, kommst du nicht mehr in die Wohnung, weil die auch per App aufschließbar ist. Du kannst bei Amazon nichts mehr bestellen. Spotify läuft nicht mehr. Und. Also du wirst, das Handy kann dein ganzes Leben bestimmen. Und wenn eine App da Zugriff drauf hätte und dann immer absperrt, außer du hast 8 Kilometer gelaufen, brauchst du gar nicht nach Hause kommen.
Ja, gut.
Das ist doch genial. Und jetzt wollte ich halt nur mal fragen, wie ist denn da eure Sicht? Also würdet ihr da mitgehen oder?
Das praktisch, wenn man jetzt gar nichts mehr macht, wenn man irgendwie es komplett ignoriert, dann wird man irgendwann, muss man auf die Insel von Jörg Pilawa zur Strafe.
Genau.
Ja, weil alles zu ist. Also du, das ist ja sogar dann existenzgefährdet. Ne?
Du kriegst auch nichts mehr zu essen. Also du kannst ja vergessen, hier irgendwie beim Lieferdienst anrufen und so.
Ne, du kannst nicht mehr zu Hause schlafen, das heißt, du riechst dann wahrscheinlich schnell nach Pisse.
Ja.
Und dann kannst du nicht mehr zur Arbeit gehen.
Ich kann ohne das Handy dann nicht mal das Licht anmachen in meiner Wohnung.
Ja, geht bei mir auch nicht.
Nee, der Rasenroboter läuft nicht.
Ja, oder der bedroht dich oder so und verbündet sich gegen dich.
Ja, und da würde ich laufen wie ein Weltmeister, muss ich sagen. Wenn ich wüsste, wenn ich jetzt nicht 8 Kilometer laufe, ist heute Abend nichts mit Instagram, dann wäre ich aber auf der Straße, Leute.
Wäre es auch noch denkbar, da haben wir mal in der Redaktion drüber gesprochen, das ist, also entweder du erreichst das Fitnessziel oder dein Browserverlauf wird geleakt.
Auch schlecht.
Auch stimmt. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Arten und Weisen, wie uns die selbstgewählten technischen Möglichkeiten, die wir alle so haben, uns versklaven können. Alleine nur durch Abwesenheit. Alleine nur, weißt du, die müssen uns ja gar nicht so, also man merkt ja schon, die müssen ja gar nicht uns irgendwie bedrohen oder so, der Aufstand der Maschinen und so, sondern die müssen ja einfach nur sagen, ab morgen machen wir gar nichts mehr. Das reicht ja, wenn die einfach mal streiken. Wenn irgendwann alle Apps mal eine Gewerkschaft gründen, dann sind wir schon im Arsch.
Dann sind wir im Arsch, ja.
Aber ich glaube, das würde für mich zwar funktionieren, so aus Zwang, aber ich habe jetzt schon festgestellt, dass es irgendwie so ist, dass wenn man was wirklich will, und das sagt man immer so dahin, was wirklich wollen. Aber es gibt schon einen Unterschied, ob man wirklich jetzt zum Beispiel sein Leben insofern verändern will, dass man da so Sport integrieren will, oder ob man lieber essen gehen will und zu Hause auf dem Sofa liegen. Und ich glaube, dass wenn man wirklich mit sich mal so am Tisch gesessen hat im Inneren und gesagt hat, ich will jetzt was verändern, ich will jetzt fit werden und gesünder zum Beispiel und sich da drauf die Hand gibt, dass das ist das beste Initial, um loszulegen. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, ich bleib heute doch lieber liegen und doch lieber, dann muss man eben sich damit anfreunden, dass man eher der Teil seiner Persönlichkeit ist, der lieber liegen geblieben ist. Und wenn man aber, glaube ich, mit sich einig ist und sagt, ich bin der, der Sport machen will, der gesünder sein will, was auch immer man damit verbindet, dann ist es irgendwie, so mache ich das gerade, dann gebe ich dem halt lieber recht und sage, ich bin ja der den Sport machen will. Ich bin gar nicht der, der heute liegen bleiben will und deswegen gehe ich raus. Aber ich glaube, auch reine Erpressung würde bei mir auch wunderbar
wirken. Ich brauche Erpressung.
Also ja, bei mir auch so eine Mischung wäre ganz gut, ja. Aber sag mal, was hast du denn jetzt anders gemacht? Mal für alle Leute, die sagen, sie kommen psychologisch über ihr 10 Kilometer nicht weiter und so, ne? Was hast du denn anders gemacht? Was ist anders gelaufen? Hast du irgendwie technisch was verändert? Hast du, also was war der Trick jetzt, dass das auf einmal geklappt hat? Weil wir sind ja auch mal zusammengelaufen, da sind wir, glaube ich, einfach zu schnell losgestartet. Ja. Das war für mich auch schwierig. Aber gibt es noch irgendeinen Trick?
Ja, tatsächlich ist der Trick langsamer. Also wenn ich jetzt so meine 5-6 Kilometer gelaufen bin, da bin ich ungefähr 1-2 Minuten schneller gelaufen als jetzt die 15 Kilometer gestern. Und da war unsere liebe Kollegin Katharina ein guter Trainingsbuddy, weil sie mich toll dazu immer wieder ermahnt hat, ganz, also langsam loszulaufen und auch bei dieser Langsamkeit zu bleiben. Und dadurch ist es dann gelungen, die Kraft einfach anders einzuteilen. Aber auch trotzdem muss ich sagen, nach etwa 11 Kilometern dachte ich wirklich, es geht nicht mehr. Und was auch die schöne Erfahrung war, dass ich so 2 Täler durchschritten habe. Also 2 Täler, wo ich, glaube ich, sonst aufgegeben hätte, habe ich jetzt so akzeptiert, dass es jetzt ein Tal ist und dass gerade alles wehtut und gerade meine Beine haben sich angefühlt wie so Zementklötze. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt weiter, ich will das schaffen. Und danach ging es auch wieder gut. Dann kam wieder so ein kurzes High und dann kam das nächste Tal. Mhm. Und irgendwie war es schön, die zu durchschreiten. Und als ich letzte Woche dann die 11 Kilometer gelaufen bin, da habe ich schon gemerkt, es geht noch ein bisschen mehr. Allerdings jetzt bei den 15 habe ich das Gefühl gehabt, da war absolut Schluss. Ja,
aber ganz ehrlich,
also da war sowas von Schluss. Ich konnte danach kaum Auto fahren.
Ja, ich erinnere mich aber an eine Zeit eben, ne, na gut, da sind wir zu schnell gewesen, aber da hast du nach 10 Kilometern gesagt, bitte erschießen Sie mich, Wladimir Putin. Ja. So, und das, das also, man kann diese Grenzen durchaus, und da wären wir ja bei Wladimir Putin, man kann Grenzen verschieben. Also das, es ist tatsächlich möglich, in deinem Fall jetzt darüber hinauszugehen. Und ich finde das sehr extrem motiviert und finde das schön, wenn du das sagst. Ich habe hier auch immer mal wieder kleine Rückschläge und dann wieder mal große Erfolgserlebnisse und sowas. Ich bin ja hier momentan in so einem Park. Meine Strecke, und da habe ich mich irgendwie immer gewundert, warum in einer Ecke immer so sich so Leute tummeln, ja, und sich auch gesellen und so.
Also sexuell gesellen oder so normal gesellen?
Ja, ja, ah. Die gesellen sich schon auch, also ein bisschen kinky wird sich da auch gesellt. Aha. Und da habe ich festgestellt, jetzt, nachdem ich da 100 Mal dran vorbeigelaufen bin, da ist ein Schild FKK-Bereich, was ja erstmal okay ist, weil jeder, der Bock drauf hat, kann sich natürlich nackt ausziehen, also mir ja egal, sollen die ruhig machen. Aber es wurde sich dann schon auffällig auch gesellt. Also es war, glaube ich, schon wurde so, dass da man geschmust? Sagt, ja, geschmust, weiß ich, aber es war so die Stimmung von, jetzt sind wir schon mal nackt.
Die Stimmung
also,
mag ich.
Es steht jetzt... Es steht jetzt nicht mehr so viel dazwischen, ja. Es ist wie so eine Art offen ausgesprochene Lockerheit oder so. Und die liegt schon so ein bisschen in der Luft da, ja.
Also wir haben früher, gab es eine Folge, die hieß Der Swinger ist ein scheues Reh. Und da muss man ja sagen, also da war kein scheues Reh auf der Wiese.
So nee, das waren jetzt richtige Wildschweine, die da den ganzen Garten umgraben. Ne? Die sind ja nicht scheu, vor denen muss man Angst haben und wenn die kommen, muss man auf den Baum klettern und hoffen, dass der Jäger kommt und sie erschießt und so ist es da eher.
Aber sowas ist, da sprichst du von einer typischen Jogger-Motivation, sowas habe ich auch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, da kommt die Wiese mit den Nackerten, dann würde ich mich da schon einen Kilometer vorher drauf freuen, dass man da ein paar Nackte sieht und was sich da so tut. Ne? Und so habe ich auch so meine Meinung. Dann gibt's zum Beispiel
aber
einen
aufs
Teil,
Tempo aufpassen, ne? Ja, nicht dann auf einmal 3 Minuten langsamer werden. Wenn du dort bist.
Man muss sogar vorher langsamer werden, damit man ein bisschen schneller an den Nackten vorbei kann. Ja. Weißt du, damit es auch eindrucksvoll ist. Aber so muss man sich eine Strecke auch aufteilen, dass man weiß, da vorne kommt, da kann ich mir einbilden, ich wäre auf Coney Island, weil da sind so ein paar Eisbuden am Wasser. Mhm. Und dann da hinten kommen die Nackten an der Wiese. Dann kommt das Haus von Lena Gerke, da kann man gucken, ob man die sieht. Dann kommt das Haus von Lena Meyer-Landrut, kann man gucken, ob man die sieht. Na, und so, weißt du, also kannst du dich so richtig, dann kommt Schmittis Haus, da kann man so winken. Und so kann man sich so schritt Schritt für Schritt ins Paradies.
Machst du Stalking oder machst du Joggen?
Da ist schon noch Joggen.
Okay.
Aber ich laufe ja so langsam, ich habe genug Zeit zum Gucken.
Sag mal, also du musst das nicht beantworten, aber sag mal, ganz, du hast ja auch Ziele gesetzt. Und bist du unter 100 Kilo mittlerweile?
Nee, noch nicht. Nee. Ich habe mich heute Morgen gewogen und ich bin jetzt bei 102 Kilo. 102.
Würdest du es schaffen, 2 Kilo abzunehmen übers Wochenende?
Nee, ja, übers Wochenende nicht.
Ja, doch.
Nee, übers Wochenende nicht.
Doch,
nee,
Rauli, weißt du noch, wir haben doch mal irgendwann Rauli nicht verraten, warum er ein bisschen weniger wiegen muss.
Ja.
Weißt du das noch?
Ja.
Und da hat das super schnell geklappt.
Ja, Rauli ist aber auch noch verbissener als
ich. Also 2 Kilo kriegst du hin.
Nee, das ist unmöglich. Nee.
Also auf jeden Fall
gerade jetzt am Wochenende, Schmitti, ich wollte mal seit langem mal wieder eine Pizza essen. Übrigens,
Jakob,
gestern nach dem Lauf habe ich mich motiviert
so
mit einer Pizza. Und ich habe nach dem Lauf eine riesige Pizza gefressen.
Aber Jakob, ich wollte es eigentlich nicht machen so, ne? Aber dadurch, ich weiß ja, wo ungefähr Schmittis Anfrage hingeht, ja? Und deswegen möchte ich nur nochmal sagen, also jetzt bin ich auch bereit, vielleicht nochmal diesen Vorschlag zu machen. Ich wollte es eigentlich raushalten, weil es ein bisschen zu eklig ist, aber vielleicht würde es reichen, wenn du mal ein kleines Häufchen erstmal machst, vielleicht am Wochenende.
Ja. Aber ich weiß ja auch, wo ihr drauf hinaus wollt. Ich bin ja nicht doof. Und ich werde am Wochenende, hatte ich schon die ein oder andere Eisbombe eingeplant.
Du kannst das dann jetzt nicht mehr riskieren.
Pudding
vor deinem Halbmarathon kannst du das sowas nicht mehr riskieren. Du bist nicht der Typ, der Pudding will. Du bist der Typ, der gesund leben will,
ja,
und unter die 100
leben.
Kilo kommt. Und dann gehen wir nächste Woche zusammen. Fallschirmspringen. Konsti Boss und Pfeiffer haben uns da was besorgt. Es sieht gut aus. Wenn das Wetter mitspielt, können wir am Montag Fallschirmspringen gehen. Ich habe gesagt, Leute, macht nur einen Fehler nicht. Nicht den 3000-Meter-Sprung. Wir wollen den 4000-Meter-Sprung. Oh, die ganze Experience. Und was ich gehört habe ist...
Was ist der Unterschied? Sag mal eben, weil du bist ja erfahren auch als ich. Was ist der Unterschied?
Längerer freier Fall.
Ja.
Du bist 55 Sekunden bist du im freien Fall und bei den 3000 Meter, da pupst du so 20 Sekunden rum. Da kriegst du gar nichts mit. Wir wollen aber der höchste Podcast der Welt sein. Wir werden versuchen, dachte ich, wir müssen schnell hintereinander rausspringen und dann werden wir versuchen, die Episode so weiterzuführen. Also wir müssen quasseln, während wir im Flugzeug sitzen. Wir müssen quasseln, während wir da hochfliegen. Oh Gott. Wir müssen quasseln, ich weiß nicht, ob du dessen bewusst bist. Du bist ja vor einem Tandemspringer, bist ja also vor deinem Lehrer sozusagen, bist ja vorn dran geschnallt.
Dann soll der bitte mal die Kilos abnehmen.
Auf. Und der, wir unterhalten uns, machen so den Podcast, und dann geht irgendwann die Luke auf in 4000 Meter.
Ich fange an zu schwitzen, um Gottes Willen.
Und dann
um
rückt der an den Rand vom Flugzeug. Das heißt aber, du schwebst quasi schon außerhalb
des Flugzeugs.
Und deine Füße baumeln 4000
Meter
Höhe.
Nein, das will ich nicht.
Der sitzt noch
das
an der Kante.
Das müssen wir andersrum machen.
Und dann machen wir noch so ein bisschen Laber, vielleicht die Technik-Ecke oder so. Und dann heißt es Tschüss und dann fallen die 102 Kilo Richtung Erde.
Wir müssen das so machen, Jakob, dass wir tatsächlich damit besser klarkommen. Wir können ja wirklich mal gucken, da in dieser Fallschirmbude da, dass wir da so einen finden, wie so einen kleinen Jens Weißflug oder so, den man dir da hinten...
So ein kleines, leichtes Wiesel oder so.
Ich glaube, du brauchst ein richtiges Gorilla, weil also ne, da muss ja auch ein recht tougher Typ muss die 102 Kilo noch
schaffen. Also ich finde es schon lustig, wenn er sich den wie so einen Schal um den Hals legt, der dann aber trotzdem weiß, wie das geht mit dem Fallschirm.
Ich sag nur, ich plädiere auch dafür, dass wir den Podcast da weiterführen, weil ich weiß nicht, ob das Guinness-Buch zuhört, aber das wäre so ein Fall vielleicht. Mhm. Der höchste Podcast der Welt. Wird mal jemand im Flugzeug einen Podcast aufgenommen haben. Aber im freien Fall ein Podcast, das ist ein Satz. Aber wir können es machen wie bei Blavich Project. Also die haben ja in der größten Angst immer die Kamera angeschaltet, wenn die Hexe da um die Wälder gekrochen ist. Und dadurch konnten sie ihre Angst im Zaum halten. Und wir werden podcasten bis wirklich zum Absprung. Dann heißt es 3, 2, 1 und bis dahin machen wir noch Technik-Ecke.
Oh Gott. Also ich bin gut.
Ja, ich auch gut. Also noch, ich krieg ehrlich gesagt auch schon wieder Angst, wenn man das so ein bisschen erzählt. Dann denke ich so, vielleicht.
Also ich bin ja...
Also als du das gerade diese Baumelei da erzählt hast, da muss ich dir wirklich sagen, also...
Das löst bei aller körperliche Vorfreude Gefühle aus.
Ja, na klar, also logisch.
Nee, allein darüber zu reden, da kriege ich schon so richtig einen Herzrasen.
Ja, ich auch gerade.
Ey, wer überwacht die denn das beim Falten von dem Fallschirm und so?
Das ist Vertrauen, du musst den Menschen vertrauen.
Leute, die du 5 Minuten kennst, denen musst du ganz stark dein ganzes Leben anvertrauen.
Ja.
Logisch.
Und kommt da jemand vom TÜV nochmal und guckt nochmal alles?
Die werden das schon gut machen, das ist wirklich,
kommt so ein Origami-Meister und überprüft die Faltung.
Aber jetzt nochmal eine letzte Frage, bevor wir dann uns darauf verständigen, das auch zu machen. Es ist ja so, wenn da jetzt was schief geht.
Ja, wir haben uns schon darauf verständigt, dass wir es machen.
Wenn da jetzt was schief geht, dann gibt es ja den Podcast auch nicht mehr. Ist es nicht gut, wenn ich wenigstens am Boden bleibe und den Podcast in eurem Sinne dann weiterführen kann?
Nee, Pfeife bleibt am Boden und macht den Ton. Du,
nee, aber wenn wir alle tot sind, gibt's den Podcast nicht mehr.
Nee,
ich würde
dann
in eurem Sinne weiterführen.
Nur noch mit 2 Leuten.
Wieso? Wenn, dann sterben ja alle.
Hä? Warum?
Ach nee, stimmt.
Dass 3 Fallschirme abstürzen, ist ein bisschen unwahrscheinlich.
Ja, stimmt, okay.
Also ganz ehrlich, die Chance, dass irgendeiner überlebt, ist verhältnismäßig hoch. Also ich denke mal, also rein statistisch, Jakob, um dich ein bisschen zu beruhigen, wird einer überleben.
Der Podcast wird weitergehen.
Ja.
Gibt's irgendwas, was du dir wünschst? Also, dass man, du bist ja auch
nicht
jemand.
Nicht Fallschirmspringen würde ich mir wünschen.
Ja, nee, nach würde dem Fallschirmspringen. Gibt's da irgendwas, womit du dich dann belohnen willst, womit wir dir eine Freude machen können, wenn wir das gemacht haben? Und hast du schon ein Thema, das du in den 50 Sekunden freien Fall irgendwie zur Sprache bringen willst?
Für den Podcast oder was?
Ja.
Ja, mein Thema ist wahrscheinlich, ich sterbe, das war schön.
Ich glaube, du hast zu viel Angst bei einem freien Fall beim ersten Mal. Du wirst nicht mal schreien. Du wirst einfach starr die Augen aufreißen und gucken, was passiert hier mit mir.
Oh.
Ja.
Aber wie läuft denn der Tag ab? Also haben wir noch weitere, fahren wir da mit dem Dreier-Tandem hin oder gibt es danach noch ein Steak? Was ist denn irgendwie das Rahmenprogramm?
Also ich würde sagen, das reicht. Also wir fahren da irgendwie hin, aber danach was essen... Schmidti-Man, ich würde das nicht machen.
Also ich mach's auch so, ich komme da hingefahren, ich komme aus Köln, fahre da hin, 5-6 Stunden im Auto, versuche das komplett zu verdrängen, wo ich hinfahre.
Mhm.
Ich werde auch irgendwie gucken, dass ich das Navigationssystem so einstelle, dass da nicht steht, eine Fallschirmschule oder so, sondern ich tue so, als ob ich einfach woanders hinfahre, bis ich da bin, bis ich geparkt habe und eure dummen Gesichter sehe. Und ich denke mal, dass ich jetzt gleich schon mal einen Tisch in meinem Lieblingsrestaurant reserviere für den Abend.
Ja, wir haben das so ein bisschen antizipiert, nur für den Fall, dass du aus Köln dich verfährst.
Das
wir
kann
das
natürlich
schöne Wetter,
du weißt,
Fenster verpassen.
Schmidt, die Kamener Kreuz, da ist viel Stau.
Ja.
Leverkusen da die Ecke.
Ja, deswegen haben wir den ganzen Tag die Fallschirmschule quasi für uns. Das heißt, wenn du um 17 Uhr ankommst, ist können wir immer noch springen. Wir können sogar um 21 Uhr noch springen.
Ja, also ich habe selber aktuell zu viel Angst, um gehässig zu sein.
Ja.
Ich habe ja gesagt, wir sind der dümmste Podcast der Welt, ne?
Ja.
Naja, also ich bin ja heute schon vom Zehner gesprungen, also insofern habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt schon.
Ja, das stimmt. Du warst ja noch höher als 4000 Meter.
Ja, du hast ja die Milchstraße.
War wesentlich höher. Ja. Also insofern kann ich euch beruhigen, das ist alles in Ordnung, aber ich weiß natürlich auch genau, wie man da unten eintauchen muss, ne?
Oh.
Aber gut.
Aber ich kann mir da nicht was am Fuß verletzen, wenn wir da aufkommen oder so, weil ich da so laufen. Mann, ich muss doch meinen Marathon noch schaffen.
Du musst die Füße, das geht nicht. Probier das mal. Du musst die Füße bei der Landung, dann klopft er dir irgendwann auf die Schulter. Klopft
mir auf die Schulter.
Die Füße hoch, höher.
Das geht nicht höher, aber ich krieg jetzt schon Krampf von gestern.
Es muss über deinem Becken sein.
Das geht nicht.
Sonst landet das im Gras und klack, klack, beide Beine gebrochen.
Ey, wenn ich mir da die Beine breche, ich hau euch tot, ey.
Das bist ja selber schuld. Deswegen die 2 Kilo noch abnehmen.
Der falsche Mantel abnehmen, leckt mich alle am Arsch. Lass mich jetzt damit in Ruhe. Ich möchte jetzt einen Tipp geben, der mir bessere Laune macht, für alle Leute, die auch wie ich gerne ins Restaurant gehen. Man kann ja sagen, bevor man ins Restaurant geht, ich habe aber Bärenhunger heute, ne? Mhm. Das ist akzeptiert gesellschaftlich. Aber gerade so nach der Pandemie, bin ich ehrlich, gehe ich auch gerne ins Restaurant, um mir richtig einen reinzukippen, ne? Mhm. Um so richtig besoffen rauszutorkeln, ne? Man kann aber nicht sagen, ich will heute mal besoffen sein. Das ist asozial, das ist prollig. Sowas sagt man vielleicht am Ballermann, aber nicht im Restaurant.
Ja.
Und deswegen habe ich eine neue Wortschöpfung für euch, die man jetzt nutzen kann, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, aber trotzdem im feinen, elaborierten Kreis kein Naserümpfen zu kassieren. Und das geht so, dass man sagt, ich habe heute einen richtigen Weinhunger. Also man sagt dann so, wenn man so hinstolziert zum Restaurant und man sieht schon die Kellner mit so feinen Klamotten, sagt man, Mensch, ich freue mich jetzt auf den gemeinsamen Abend und ich habe einen richtigen Weinhunger mitgebracht.
Hast du das schon ausprobiert?
Habe ich ausprobiert.
Und kam?
Also habe ich mit dir ausprobiert. Ich habe zu dir gesagt, Schmitti, schön, dass du da bist, wir gehen heute essen. Ich habe einen richtigen Weinhunger.
Stimmt.
Und du hast nicht mit der Nase rümpfen müssen?
Nee.
Hattest auch Weinhunger?
Das hat zum Ambiente gepasst und wir waren sturzbesoffen.
Sturzbesoffen.
Ja.
Wir hatten beide Weinhunger. Also möchte ich euch an die Hand geben, diese Formulierung darf man nutzen.
Ich wohne ja gerade hauptsächlich im Hotel und ich kann euch sagen, also hier hat man oft Weinhunger. Ich dürfte nicht in einem Hotel wohnen. Also ich dürfte nicht in Las Vegas wohnen wegen der Spielautomaten und ich dürfte nicht in einem Hotel wohnen wegen dem Restaurant, weil ich da jeden Abend sitze und sofort anfange. Je nachdem, also es ist auch völlig egal, wann ich Feierabend habe, es geht sofort direkt danach los. Und da muss ich aufpassen.
Wie lange dreht ihr denn noch?
Ja. Jetzt vorbei, also wenn der Podcast rauskommt, bin ich hier schon fertig.
Ja.
Und dann noch so kleckerweise in Berlin noch ein bisschen, nicht mehr so lang.
Aber am Montag bist du Fallschirm.
Ja, na,
hast du Fallschirmhunger?
Sicher, da bin ich natürlich.
Klar.
Du, ich sag's dir ganz offen, eigentlich darf ich gar nicht Fallschirm springen, wie jeder, der an einer Filmproduktion beteiligt ist, darf man gar nicht Fallschirm springen, weil eben, genau wie Jakob sagt, die Gefahr hoch ist, dass man sich beide Beine bricht und das wäre halt nicht so gut, weil es gibt ein gewisses Drehbuch und da steht nicht drin, dass ich da mit 2 gebrochenen Beinen irgendwo im Weg rumliege.
Ja, CI. Da gehst du in
die
Queenbox.
Genau, die machen mit 2 Beinchen, ne?
Ja.
Genau. Was zieht man überhaupt an zum Fallschirm?
Das machen wir, da kriegst du so einen Anzug an.
Ja,
du kriegst von denen einen Anzug an.
So.
Aber wir können dir natürlich auch so einen Wingsuit anziehen.
Nein!
Aber dann
könnte
es sein, dass du dich verhältnismäßig schnell auf so einer Art Böe so ungefähr 6 Kilometer weiter nach links machst, weil du irgendwie deinen linken Arm ein bisschen zu hoch gehoben hast.
Ja, oder nackt. Kriegen wir auch irgendwie arrangiert.
Nackt geht auch. Ja,
ja,
das würde auch gehen. Genau, da muss man nur genau angucken, wen du dir da auf den Rücken schnallst. Das muss ja auch Spaß machen, ne?
So, Schmidt, jetzt komm mal mit deinen Idiotentipps da.
Ja, die Idiotentipps. Also ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass sich so das Wissen der Menschheit alle 7 Jahre verdoppelt, ne? Und manche kommen bei dieser Geschwindigkeit nicht hinterher.
Mhm.
Und so einer war ich auch, indem ich halt offenbart habe hier. Ihr habt mich gar nicht so sehr ausgelacht, wie ich gedacht hätte. Dafür nochmal ein Dank, dass ich halt gesagt habe, es war für mich mir war nicht bewusst, dass man im Supermarkt von einer Bananenstaude sich auch nur 2 Bananen abreißen kann, wenn man nicht unbedingt 7 will.
Ja.
So. Und deswegen habe ich immer die ganze Staude genommen und habe sie in den Einkaufswagen und dann sind wahrscheinlich, oft sind 4 Bananen dann vergammelt, weil ich sie nicht also das war für mich eine Offenbarung, dass man die durchaus abtrennen kann. Dasselbe gilt für Ingwerknollen, dass man sich da auch ein Stück abnehmen muss und ich nicht, wie sonst immer, die 20 Zentimeter Knolle mit nach Hause schlepp und dann frage, warum braucht man so viel Ingwer? Warum wird das nicht in kleinen Dosen verkauft? So. Und das war für mich eine Offenbarung und da habe ich gemeint, das müsste man ja quasi hier eine neue Rubrik, das irgendwie, keine Ahnung, können wir noch hinterher was einsprechen, aber die Baywatch Berlin Enzyklopädie mit vielen Dummheiten, die Leute viel zu spät bemerkt haben, dass die existieren und damit können wir gucken, dass auch der Teil unserer Hörer und Hörerinnen, die ein bisschen hinterherhinken, mit
die
dem
besonders
Wissen,
sind.
Ja, die besonders sind, die special sind, dass die wieder Anschluss finden, ja, in diesen 7-Jahre-Rhythmus. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben mit Sachen, die ja, teilweise wirklich super dumm sind. Also wo ich auch, da habe ich jetzt auch keine...
Also wo du kein Verständnis
mehr aufbekommst. Nee, haben sich so ein paar da drunter gemischt, wo man einfach nur gemerkt hat, die wollen jetzt ihre generelle Blödheit kaschieren mit so einer Art
mit
kleinen...
So Persilschein.
Fehler. Ja, genau. Man merkt aber, die sind einfach super dumm.
Ja.
So, und es sind gar nicht so sympathische kleine Dinge, die einem aufgefallen sind, sondern die wissen einfach nicht, können nicht von hier bis da vorne denken und denken jetzt irgendwie, mit der neuen Rubrik geht das klar und sie haben so eine sonderbare kleine sympathische Meise, aber eigentlich sind die nur strunzdoof.
Ja, also zum Beispiel eine Nina, ne? Die schreibt, sie war kürzlich mit Freundin Döner essen und sie hat zugeguckt, wie das Fleisch runtergeschnitten wurde und meinte nur zu ihren Freundinnen, ich wusste echt nicht, dass es so große Hühner gibt. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man nicht schnallt, dass ein Dönerspieß nicht ein einzelnes Huhn ist, dann bist du weit hinten dran, ne?
Also das würde ich jetzt auch nicht im Bereich sympathisches kleines Missverständnis,
ja,
sondern ich würde grundsätzlich in den Bereich etwas blöd, ne? Also
eine Veronika,
also nicht schlimm oder so.
Eine, ja, Veronika, okay. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass vollschlank nicht vollschlank heißt.
Sondern leicht angemopst.
Sondern das Gegenteil.
Ja.
Ist ja, da? Okay, aber das verstehe
ich. Das finde ich noch nachvollziehbar.
Hier, bezüglich der Themen, die einem peinlich sind, wenn man sie erst spät erfahren hat. Ich musste gerade erst 19 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass ein Pony keine Entwicklungsstufe eines Pferdes ist. Ich dachte, es sei wie beim Menschen. Also Kind, Teenager, Erwachsener, so ist es Fohlen, Pony, Pferd. Nein, Felix, leider nein.
Also der dachte, ein Pony ist ein jugendliches Pferd.
Ein Teenie.
Ja, ein Teenie-Pferd. So ein pubertäres Pferd.
Witzig.
Ein Freddy, ja, ein Freddy schreibt, ich bin 19 Jahre alt, 14 Punkte im Bio-Abi und 13 Punkte im Erdkunde-Abitur, habe gestern Abend herausgefunden, dass der Mond leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Erzählt es keinem meiner Lehrer, nicht, dass mein Abi noch aberkannt wird.
Also das ist wirklich, das ist ein skandalöses Nichtwissen. Also
ja, also was hat er denn gedacht, dass der leuchtet wie so eine Laterne oder wie?
Dass da irgendwie eine Glühbirne drin
ist. Naja, also ist schon, naja, der hat wahrscheinlich gedacht, der leuchtet so ähnlich wie die Sonne, nur nicht so doll.
Ja.
Ja, also das ist Pisa, ich hör dir trapsen.
Ich dachte immer, schreibt eine Nadine, dass man den Wasserkasten nur mit allen Pfandflaschen abgeben darf. Das kommt einem jetzt so absurd vor, aber das ist wie mit den Bananen.
Ja.
Und da haben die Leute gesagt, scheiße, ich kann diesen Kasten ja lieber in den Keller stellen.
Ja, bis der wieder voll ist.
Bis der irgendwann mal, man sich vom Kiosk nochmal so eine Flasche geholt hat, die hat den dann nicht abgegeben. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ne?
Ja.
Ja, es gibt auch Leute, die rausgefunden haben, dass man zum Beispiel die großen Joghurtgläser, und da sind wir Joghurtfreunde mal angesprochen, liebe ZuhörerInnen, die großen Joghurtgläser, da ist Pfand drauf, nicht wegschmeißen. Habe ich auch gelernt.
Das wusste ich aber auch nicht.
Dieser Sache.
Ach was?
Das wusste ich überhaupt nicht. Diese aus Glas, da ist Pfand drauf?
Ja, hat einer, meint einer. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe die auch mal natürlich weggetan, ne? Und hier in unseren, da habe ich, also guck mal, wie viel Joghurt ich gefressen habe, ne? Ich könnte ein gemachter Mann sein. Ich könnte mittlerweile so eine Insel haben wie Richard Branson, wenn ich gewusst hätte, dass auf Joghurtgläsern Pfand ist.
Du wärst Joghurtnäher.
Erstmal ernsthaft. Also, ich wäre Joghurt-Mäusemillionär mit Joghurt.
Gilt das auch für die Eimer, für die Joghurt-Eimer? Die isst du doch auch so gerne.
Nee, die sind aus Plastik. Aber ich ziehe mir manchmal so ein paar Joghurt-Döschen noch rein. Weißt du, wie so eine Cola-Dose mit Joghurt. Die zische ich mir so auf, kipp mir den Joghurt rein und dann jogge ich weiter.
Hier, super dumm. Peinlich, wenn ihr das nicht wisst. Also das ist wirklich, da muss ich... Im Geschirrspüler unten links gibt es ein Fach zum Aufschrauben für Geschirrsalz. Des Weiteren gibt es neben dem Fach für die Tabs ein kleines Fach zum Aufklappen für den Klarspüler.
Ja, ja und?
Weiß ich seit 2 Monaten, ich bin 32. Also dann hat man wirklich das ganze Gerät nicht kapiert.
Also ernsthaft jetzt? Also
es ist wie, ich habe einen Fernseher und ich habe jetzt gemerkt, da kann man Programme gucken. So ungefähr ist es.
Aber meine Mutter hat ganz stolz erzählt, dass es in Oldenburg die Trinkwasserqualität oder so, die Grundwasserqualität so gut ist, dass die in Oldenburg, also sie hat so getan, als wären sich da alle einig, dass man in Oldenburg kein Spülmaschinensalz benutzt.
Was?
Hat die erzählt.
Aha.
Ich weiß gar nicht, kann das nicht sogar sein?
Weil das Wasser nicht so hart ist.
Ja, das ist
so
ja nur enthärter.
Das ist so ganz weich. Ah, ja, das ist so ganz weich, sein, ja. Das Wasser.
Ja. Das kann
und
dann
deswegen benutzt man, also es ist richtig so eine, also da sind so richtig so Spülmaschinensalzfabrikanten richtig in den Ruin getrieben worden von den Oldenburgern, die ihr Produkt nicht haben wollen.
Was ja nervt in der Küche, ne? Ist ja, wenn die Alufolie, die man so rauszieht, und dann geht dieser Balken da so, also die
das
Rolle.
Das flattert alles raus.
Flattert da raus und scheiße. Und so. Pass auf, hier ist ein Tipp, ne? Wusste ich nicht. Wusstet ihr, dass man bei einer handelsüblichen Verpackung einer Alufolie die Seiten eindrücken kann? Dadurch ist die Rolle fest in der Verpackung und fällt beim Herausziehen der Folie nicht heraus.
Nee, das wusste ich nicht.
Wisst ihr, was mich nervt?
Boom.
Das ist immer was.
Wo ich immer denke, ich denke manchmal so für mich still und heimlich, dass es irgendwie, also ich denke dann so, so, dass ich habe es noch nie ausgesprochen, so tatsächlich interessant finde ich den Gedanken, aber ich denke ihn immer wieder, dass man sich was überlegen müsste, weil wenn ich einen neuen Müllbeutel in meinen Mülleimer mache, dann ist das Erste, was ich in den Müll schmeiße, immer die Verpackung von den Müllbeuteln.
Ja.
Ja, soweit so nachvollziehbar.
Ja, aber das ist doch irgendwie, ist das nicht eine schöne Parabel auf unsere Gesellschaft? Dass ich die Verpackung von den Müllbeuteln in den Müll werfe und das deswegen wieder voll wird. Haben wir da nicht alle gedanklich auch mal ein bisschen was mit zu tun mit diesem schönen Sinnbild unserer Zeit?
Das war die Baywatch Berlin Enzyklopädie der Dummheit.
Gefällt mir gut. Ich warte auf das Buch. Da freue ich mich schon.
Aber der Klassiker, den hatte ich schon gepostet, aber wusste ich auch nicht, dass im Auto bei der Anzeige.
Das wusste ich.
Achso, das wusste ich, ja.
Diese Zapfsäule
oder Tankdeckel.
Gibt's da so einen Pfeil rechts und links und das sagt dir, wo der Tankdeckel ist.
Das ist wirklich ein Klassiker.
Wie oft bin ich schon ums Auto gerannt?
Ja, aber das lernst du, wenn du viel Mietautos fährst. Wenn du eine Zeit lang, und du bist ja immer so, du findest ja Autofahren nicht gut und so und dadurch fährst du immer nur, wenn es unbedingt sein muss und bist, glaube ich, auch nie viel mit so Mietautos gefahren früher und so. Und wenn du das aber mal gemacht hast eine Zeit lang, dann weißt du das.
Ach, eine tolle neue Rubrik, Schmidt. Bin ich dir ganz dankbar, dass du die hier aufgebracht hast und ich hoffe auch, dass die ganzen HörerInnen noch weiter uns an ihrer Dummheit teilnehmen lassen, oder? Weil das muss gefüllt werden.
Ja, schreibt uns auf Instagram, egal wem von uns dreien. Wir werden das hier auslesen.
Mit dem nötigen Respekt, wie man gehört hat.
Ja. Also wir sagen euch, wie dumm ihr seid.
Ja.
Und manchmal lernen wir auch was. Das ist die perfekte
Rubrik. Wir können doch so eine Skala nächste Woche dazu nehmen, von 1 bis 10. Ja. Also 7, sehr dumm. Und hier kommt die Geschichte.
Genau, wir bewerten das mit dem guten alten Florida TV Bewertungssystem. 1 von 5 möglichen Kackwürsten wird verteilt.
Genau. So, Klausi, jetzt zu guter Letzt. Ich meine, heute Abend ist das Spiel gegen Ungarn. Das haben die Leute alle gesehen, wenn sie uns am Freitag hören. Vermutlich wird die deutsche Nationalmannschaft da gewinnen, hoffe ich jetzt mal, oder unentschieden spielen, sodass sie dann im Achtelfinale sind. Was sind deine Worte an die Mannschaft? Was wünschst du ihnen fürs Achtelfinale und für den weiteren Turnierverlauf?
Oh, das ist wirklich, ich hasse diesen Teil von der Sendung hier. Ich weiß es doch nicht. Die sollen da spielen und... Letztens habe ich gesehen, wie die alle da im Teamhotel waren. Und haben da, ich glaube, es spielt verhältnismäßig viele Nationalspieler recht schlecht, aber immerhin Gitarre.
Leidenschaftlich.
Ja, und dann haben die zu viert Gitarre gespielt und haben What's Up von den Four Non Blondes gesungen.
Ernsthaft?
Ja, das war schön. Ich fand das gut.
Yogis Buben.
Ja. Ganz ehrlich, wenn die diese Regenbogenflagge nicht anknipsen dürfen, dann wenigstens in der Halbzeitpause eine kleine Performance.
deine Worte an Robin Gosens, den Shootingstar dieser Europameisterschaft.
Auch da muss ich sagen, ganz ehrlich, Robin Gosens, das ist der, der mit seinem Ninja-Tritt da irgendwie das Abseits-Tor gemacht hat, was aber trotzdem geil aussah, ne?
Ja.
Und da tut's mir auch total leid. Ich würde mir als Nationalspieler 100-mal überlegen, ob ich mich da jetzt so praktisch in den Vordergrund dränge mit so ein paar Toren und Erfolgen, weil dann ja sofort Franz Josef Wagner kommt und irgendwelche Pisse über mich schreibt. Ja. In der Bild-Zeitung so. Man will ja alles machen in seinem Leben, nur will man ja von dem da nicht besprochen werden, wie der da praktisch auf seinem Marmorboden liegt in seiner Westberliner Wohnung und mit dem letzten noch funktionierenden Kugelschreiber da irgendwas auf so einen alten zerknitterten Bogen schreibt und sich das, und dann kommt einer und tippt das ab. So, ne? Das will man nicht. Und deswegen würde ich jetzt auch Gosens, so heißt er, ne?
Ja.
Verschonen von meinem Ding. Der soll die Bude reinknipsen, wenn er Bock drauf hat und sich eine gute Gelegenheit ergibt.
Ja, ich wollte eigentlich noch heute Cui Bono empfehlen. Ein Podcast von unseren lieben Freunden von Studio Bummens über den Moderator Ken Jebsen, der ja heute einer der größten Verschwörungstheoretiker hier in Deutschland ist, aber der eigentlich mal als sensationell avantgardistischer und innovativer Radiomoderator bei Fritz angefangen hat, dem Sender, wo ich ja auch gearbeitet habe. Und jetzt gibt es eben eine Dokumentation über seinen Werdegang, der eng verknüpft ist auch mit der Entstehung von Verschwörungstheoretikern im Internet und diese ganzen Käse, ne? Also sensationelle Podcast-Reihe, kann ich jedem nur sehr empfehlen, muss man hören. Und nächste Woche will ich mal erzählen, wie ich eigentlich Ken Jebsen erlebt habe, denn ich habe praktisch ja seit an seit mit ihm im selben Sender gearbeitet.
Oh, das muss mir...
Kann ich euch dann praktisch mal ein paar Infos geben?
Ja.
Was war das für ein Typ? Wie hat er auf mich als jungen Radiobuben mit 19 Jahren gewirkt? Der große Ken Jebsen. Was habe ich gedacht?
Also ich kann sagen, ich habe den auch mal erlebt und der war, und das kann man vielleicht schon mal vorausgehen, beeindruckend lustig.
So. Und alles Weitere dazu erzähle ich wirklich nächste Woche exklusiv hier in der Summer Breeze. Und bis dahin kann man sich ja auf den Stand bringen.
Und man muss sagen, du willst das nächste Woche erzählen und du hast ja gerade noch überlegt, was du erzählst. Wär das nicht ein gutes Thema für den freien Fall?
Ja.
Also das finde ich auch wieder schön, ein ganz schönes Symbol, dass ich im freien Fall über einen der größten freien Fälle der Mediengeschichte erzähle. Also das nehme ich mir jetzt mal vor.
Gut.
Danke, Ende. Oder was?
Danke, genau, Ende. Apfelmülleimer.
Ja. Alles Liebe, alles Gute.
Alles Gute.
Diese Folge von Baywatch Berlin wurde Ihnen präsentiert von Schmitty, dem gottlosen Gel-Nikotin-Eistee. Vielleicht bald im Handel. Naja, vielleicht.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz,
dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? Bei Holz, so Klamottenholz. Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.